Marco,
Ja, Yves.
wer ist eine der wichtigsten Stimmen im tatsächlichen Comic-Autorenbereich aller Zeiten und dessen Werke wurden unter anderem schon ausgezeichnet mit Literaturpreisen und du bist großer Fan dieses Comic-Autors?
Das ist Alan Moore bei mir, aber Alan Moore und Spider-Man, jetzt bin ich gespannt, woher diese Überleitung kommt.
Sehr korrekt, mein Freund. Du hast es wirklich getroffen wie Faust aufs Auge. Alan Moore ist ein äußerst kritischer Kerl, wenn es um Comic-Adaptionen geht.
Ah, ja.
Erst recht, wenn es um seine eigenen geht. Ja? Und er, selbst die Leute wirklich mögen, selbst die Filme, die Leute im Gesamten mögen, die auf seinen Werken basieren, hat er alle disowned. Ja, also er ist kein Fan von Watchmen, er ist kein Fan von V wie Vendetta und so weiter und so fort. Er ist auch kein Fan von der Adaption von The Killing
Also
Joke.
Watchmen hat er, glaube ich, nie gesehen sogar. Also
Er hat sich
ich glaube, er hat nach Viva Vendetta oder nach League of Extraordinary Gentlemen, schon nach dem, hat er gesagt, er schaut sich das alles gar nicht mehr an. Also er lässt auch seinen Namen nicht drauf pressen, obwohl er dafür Geld kriegen würde.
Ja, ich suche nämlich gerade das genaue Wording, weil Alan Moore hat letzte Woche etwas Spannendes gesagt. Und zwar,
Kann es sein, dass er gesagt hat, es ist der beste Live-Action-Spider-Man-Film aller Zeiten? Und es war nicht Alan Moore, es war nämlich Frank Miller.
ach du Scheiße, du hast
Weil
recht.
das habe ich vorhin gelesen, dass Frank Miller das gesagt hat. Aber ich finde es witzig, dass du die zwei, weil das sind Autoren, die ich gleichermaßen für das schätze, was sie tun. Aber Frank Miller ist ja sehr viel simplere von den beiden, was die Comics angeht. Aber natürlich nicht viel weniger wegweisend, weil The Dark Knight Returns oder auch Sin City, wir hatten ja mal einen Podcast über die unterschätztesten Comic-Verfilmungen aller Zeiten, die nicht DC, klassisch DC oder Marvel sind. Und da hat ja Sin City bei uns beiden ganz oben ist mitgeschwommen. Wir haben sogar mal einen Podcast nur über 300 gemacht. Also Frank Miller ist zumindest stilistisch, einfach was Atmosphäre seiner Comics angeht, absolut wegweisend, wahrscheinlich wegweisender als Alan Moore.
Ich habe gerade so verkackt. Ich hatte die ganze Zeit Frank. Oh Gott, ich weiß nicht wieso. Gut, ich muss dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich immer noch im Delirium und bin heute mit erhöhter Temperatur aufgewacht. Ich schieb's jetzt einfach mal in die Richtung und nicht, weil ich ein kompletter Trottel bin.
Ich würde aber eine These reinschmeißen, okay? Für
Ja.
mich ist Frank Miller ein bisschen wie Stephen King. Grandiose Comics, die grandios verfilmt werden können, nicht müssen, aber können. Und wenn sie selber zu viel mit diesen Filmen zu tun haben, gehen die eher nach hinten los. Also bei Stephen King war es ganz extrem mit Shining. Und wie ist dieser Katzenfilm, den du so liebst? Mit Mark Hamill?
Wie heißt der? Heißt der? Oh Gott, das habe ich wirklich auch. Heißt der nicht Nightwalkers?
So ähnlich. Sleepwalkers.
Sleepwalkers.
So, und
Sleepwalkers.
Frank Miller, ich habe mir den Film aus Angst, dass er so scheiße ist, wie alle sagen, nie angeschaut. The Spirit war's, glaube ich. Ich habe mir den nie angeguckt, obwohl ich Sin City so liebe. Obwohl der
Ja.
Look der gleiche ist, aber Frank Miller soll den ja total verkackt haben. Und deswegen habe ich es mir nie angeguckt. Also du hast ihn offensichtlich gesehen, so wie du reagierst.
Ich habe ihn gesehen, ich muss auch was zu Frank Miller sagen. Frank Miller, ich mag seine Werke sehr gerne. Ich hasse es, wenn er selber zum Stift greift. Also im Sinne von nicht zum Stift im Sinne von die Drehbücher schreiben und die Geschichten schreiben. Ich hasse es, wenn er zeichnet. Ich mag seinen Zeichenstil gar
Den
nicht.
muss man mögen, ja.
Also The Dark Knight Returns hat er gezeichnet. Und ich mag die Zeichnungen von ihm nicht. Ich mag dieses extrem minimalistische von ihm nicht. Ich finde, das ist, da fehlen immer die Details und die Ausdrucksstärke in den Gesichtern. Es fehlt mir alles extrem. Ich denke mir immer, das ist so eine coole Story, wenn jetzt die Bilder besser wären. Aber es ist wie bei dir und bei mir. Auge isst mit. Weißt du, wenn ein Film nicht ästhetisch ist, haben wir beide meistens schon mal ein Problem.
Ich find's
So.
bei The Dark Knight zumindest ikonisch. Also ikonisch schon, aber du hast recht, auf Dauer wäre es zu viel. So als Graphic Novel, als Sammelband finde ich's okay. Aber wenn jetzt die ganze Batman-Reihe kanonisch so wäre, wäre es unlesbar.
Absolut. Um zurückzukommen, Frank Miller war natürlich mein Opener für diesen Podcast. Frank Miller hat sich geäußert zu Spider-Man Brand New Day und meinte, das ist der Film, der am nächsten dran ist zu einem Steve Ditko-Klassik.
Ja, stimmt.
Spider-Man-Comic. Was krasses. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch über Spider-Man Brand New Day hier auf Nerd und Kultur. Ich hatte gestern eine Live-Show dazu. Unter anderem auch sehr intensiv über Brand New Day, obwohl dort ohne Spoiler. Das heißt, wir gehen hier den einen Schritt weiter heute.
Ab dem Spoiler-Part, nicht, dass ihr jetzt schon abschaltet.
Ab dem Spoiler-Part. Es ist der wievielte Live-Action-Spider-Man-Film? Es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ein Schauspieler 4 Solo-Filme gekriegt hat, das kann man sagen.
9, oder?
Also,
wo er Solo ist. Also.
Naja, du hast, ich glaube, original 3 japanische.
Ach so, ja, die sehe ich nicht. Haben die überhaupt Rechte gehabt? Haben die Rechte gehabt? Okay, dann wird's schwierig. Okay, stimmt, jetzt wo du sagst, es gab auch mal Live-Action amerikanisches Spider-Man lange vor Sam Raimi, ne? Ich erinnere mich an Kostüme, so im Zuge von diesem Captain America-Kram.
Als Film nicht, glaube ich. Ich glaube,
es war eine Serie?
TV-Serie. Ja, eine TV-Serie.
Ah, okay.
Also danach war schon, also nach dem japanischen war der erste Live-Action-Film, also richtig fürs Kino, nicht TV-Film und nicht VHS-Film, sondern direkt ins Kino war Sam Raimi mit 2001.
2000, glaube ich. Nee, 2002.
Stimmt.
2002, wurde nach ja verschoben. World Trade Center. Ja.
Genau, ja.
Wegen der Szene, die sie hier reminiszieren, wenn man drüber nachdenkt. Yeah.
Sehr.
Hubschrauber.
Ja, nicht nur das. Auch wenn man so daran denkt, was für Farben in einer bestimmten Szene
das Empire State Building?
Empire State Building eingeleuchtet wurde. Gedenken, das spielt eine Rolle. New York in Aufruhr und in Trauer. Naja. Auf jeden Fall ist Spider-Man, Sam Raimi hat alles verändert und seitdem ist Spider-Man auf der Kinoleinwand so eine Institution wie Batman, weil es sind diese beiden Figuren, die kannst du nicht mal DC oder Marvel nennen, weil selbst Leute, die überhaupt nichts mit DC anfangen können und selbst Leute, die überhaupt nichts mit Marvel anfangen können, das sind die zwei Figuren, die so einen James-Bond-Status haben. Die werden den Test der Zeit überstehen.
Ja. Es gab mal vor ein paar Jahren eine Auswertung von Google, was die beliebtesten Superhelden der Welt sind. Also richtig mit Ranking anhand von Suchanfragen, anhand von Content im Internet, anhand von positiver Stimmung, Social Media. Also richtig umfassend, aber runtergedampft auf einen Balken, okay? Und mit großem Abstand ist Spider-Man der beliebteste Superheld der ganzen Welt. Dann kommt Batman. Dann kommt sogar ein bisschen lange nichts, Superman, dann kommt wieder lange nichts und dann geht's mit Iron Man, ich glaube Captain America, so ungefähr die Reihenfolge war das.
Und dann Wolverine irgendwo, aber das ist halt auch das Ding, Iron Man und Captain America sind nur beliebt, wenn sie von Robert Downey Jr., Chris Evans oder in Wolverines Fall Hugh Jackman gespielt werden. Das ist der Unterschied, Spider-Man und Batman hatten so viele unterschiedliche Schauspieler. Aber Superman jetzt auch.
Superman auch.
Ja, Superman jetzt auch. Aber das ist deswegen auch dieser James-Bond-Vergleich. Wer ist dein Lieblings-Spider-Man ist eine wichtige Frage. Wer ist dein Lieblings-Batman ist eine wichtige Frage. Und da kann man sich drüber streiten. Man kann auch immer sagen, ich mag die Aspekte von dem sehr gerne. Aber das Gesamtbild hier mag ich mehr. Ich mag hier den Spidey mehr, ich mag hier den Pete mehr. Und das finde ich richtig cool. Das ist spannend und ich finde, das sorgt dafür, dass Figuren zeitlos bleiben. Ich meine, viel Glück, wer auch immer demnächst irgendwann mal einen anderen Iron Man spielt. Viel Glück. Es wird nicht das Gleiche sein, weil selten war eine Figur so verschmolzen mit dem Schauspieler. Und das war eine wortwörtlich eine Wiedergutmachungsgeschichte von Tony Stark und es war auf Meta-Ebene Wiedergutmachungsgeschichte und Comeback-Story von Robert Downey Jr. oder Ryan Reynolds und Deadpool. Das kannst du gar nicht voneinander trennen. So, ich meine, es ist so schlimm geworden, dass Ryan Reynolds nur noch Deadpool spielt, egal wo er ist. Und es funktioniert aber für mich mittlerweile nur noch in Deadpool, weil ich sag mir so, Alter, du hast auch mal was anderes gespielt. So, ich erinnere mich an Buried. Sehr guter Film übrigens.
Ich freue mich dieses Jahr auf Mayday von ihm, aber das auch Ryan Reynolds ist Ryan Reynolds. Hast du einen Trailer gesehen von Mayday?
Nee, gar nicht.
Das ist
eine
Buddy-Comedy mit Kenneth Branagh als Russen. Und er ist ein Kampfpilot. Das ist aber ein Apple-Film, glaube ich, oder so. Ich weiß aber nicht, ob er deswegen dann nicht im Kino kommt. Ich glaube, es war Apple. Und es geht um einen Kampfpilot, der in der Sowjetunion noch abstürzt, spielt in der Vergangenheit. Und das ist Ryan Reynolds. Und der wird gefunden von so einem Holzfäller in der Sowjetunion und wieder aufgepäppelt. Das ist Kenneth Branagh, der ja sehr oft Russen spielt.
Der macht das auch gut.
Ich glaube, es war wirklich Kenneth Branagh, ja.
Der macht das super.
Aber Kenneth Branagh ist heimlich so ein zweiter John Wick. Und die zwei prügeln sich dann aus der Sowjetunion raus. Also eine Action-Comedy. Und die Art von Action-Comedy, die du normalerweise nicht mehr im Kino kriegst, es sei denn dahinter Streaming-Money. Und ich glaube deswegen, also sieht auch teuer aus, der Film. Ich war überrascht, wie gut mir der Trailer gefallen hat.
Bin ich gespannt. Klingt cool. Also ich mag ja Kenneth Branagh und ich habe eine Schwäche dafür, wenn er Russen spielt, weil er es wirklich gut macht.
Shadow Recruit war richtig gut.
Er war auch toll in Tenet.
Ja, in Tenet. Ich glaube, er hat tatsächlich seine Tenet-Rolle nur gekriegt, weil er in Shadow Recruit so ein guter Russe war. Also es ist dasselbe. Es ist dieselbe Rolle zweimal.
Also er macht das gut. Und ich finde, man kann auch ganz klar erkennen, im MCU, by the way, wer einen guten osteuropäischen Akzent macht. Also es sollen ja auch spezifische sein. Und wer nicht. Das Traurigste war ja aller Zeiten Scarlett Johanssons Russisch in Avengers 1. Da kriegst du ja Pickel. Das ist ja gar nicht. Und dann macht es noch viel so weniger Sinn, wenn du ihr die Schwester Florence Pugh irgendwie 20.000 Filme später zur Seite stellst und sie hat einen Akzent. Aber Natascha nicht. Natascha hat keinen Akzent. Aber alle um sie rum, ihr Dad hat einen, ihre Mom hat einen, aber Natascha nie. Und ich finde, Florence Pugh macht das gar nicht schlecht. Ich kenn russische Mädels, die so reden, ne?
Die ist also halt einfach zu gut. Also Florence Pugh ist ja so ein Scene-Stealer. Das könnte man eventuell auch in dem Film merken, über den wir eigentlich gerade reden wollen.
Das sollte auch mein Übergang sein, by the way.
Wir haben es schon oft gesagt, aber wir müssen nochmal ganz kurz für alle festhalten, die noch nie uns über Spider-Man haben reden hören. Wie stehen wir denn zu Spider-Man allgemein und wie stehen wir zu Tom Hollands Spider-Man-Filmen im Speziellen? Magst du das in kürzester Zeit zusammenfassen?
Kürze. Also Kurzfassung zur Figur, was viel interessanter ist, weil über Tom Holland habe ich einfach schon so häufig alles gesagt, aber zur Figur an sich, das ist vielleicht, habe ich nicht so häufig wiederholt, aber die Figur war mir als Kind einfach sehr wichtig, weil es war der gemobbte Junge, der Superheld wurde und es war das nerdige Kind, das selber Comics liest und als nerdiges Kind das Comic gelesen hat und nicht gerade im Fußballclub war oder so, hatte das eine ganz andere Bedeutung für Kids. Weißt du, Batman waren diese Männer, man wollte so gerne sein wie sie, aber man wird nie so sein. Aber da hatte man diesen Comic und gesagt, wow, der ist ja wie ich. Und das war was sehr Besonderes. Und die Geschichte dahinter war halt auch immer so schön, dass das Leben ist nie fair zu Peter Parker. Das Leben ist im Gesamten nie fair. Und er macht aber trotzdem weiter. Und ich mag diesen Zwiespalt und das ist heute relevant für den heutigen Talk. Wenn Spider-Man seinen Job richtig gut macht und er richtig gut darin ist, Spider-Man zu sein, geht es Peter Parker richtig schlecht. Und das ist die interessanteste Geschichte. Das ist diese Dual-Dynamik. Ja? Deswegen ist ja Spider-Man 2 so beliebt, weil es ein Film ist, der sich traut, diese eine Frage zu stellen, die sich viel zu wenig Superheldenfilme trauen zu stellen, und zwar: Peter Parker, wie geht es dir? Und lohnt es sich überhaupt, Spider-Man zu sein, wenn Spider-Man zu sein bedeutet, dass dein Leben so scheiße ist? So, und das ist eine schöne Parallele zum heutigen Film. Zu Tom Holland, dieses ganz kurz, ich finde, das MCU hat sehr lange gebraucht, um eine Stimme zu finden, damit sich Spider-Man auch anfühlt wie Spider-Man. Homecoming war es nicht, Far From Home war es nicht, seine Auftritte bei den Avengers waren es nicht. Aber das Ende von No Way Home hat dich und mich positiv gestimmt, weil wir beide damals gesagt haben, es gibt jetzt Konsequenzen, es gibt jetzt Opfer, es gibt jetzt Fallhöhen. Und wenn er am Ende in seinem Apartment ist und sich niemand an ihn erinnert und er sich selber einen Anzug schneidert, nicht von Tony Stark, und die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist, und um anderen die Hoffnung zu geben, die er eventuell auch nachts braucht, wenn er jetzt ganz alleine ist, dann sehe ich Spider-Man. Und da war ich happy, da war ich sehr happy mit.
Ja, und ich würde direkt überleiten. Ich finde, da macht mich der Film auch sehr happy. weil er genau diese Aura schon mal mitnimmt. Bei Spider-Man, ich war als Kind großer Fan, ich glaube, Batman war schon immer mein Lieblingsheld. Dann kam Spider-Man ganze Zeit lang, ich glaube, bis Wolverine kam, bis X-Men kam, muss man dazu sagen. Aber andererseits, die Sam Raimi-Filme, ich finde Spider-Man 2 ist wahrscheinlich immer noch eine der wegweisendsten Comic-Verfilmungen, die es jemals gegeben hat und erschreckend geil gealtert in vielen Momenten. Zum Beispiel diese Horrorszene bei der Operation.
Ich habe so gehofft, ich wusste sogar, dass du es sagst.
Das ist
ich habe so gehofft, dass du das sagst.
Und auch wenn das 3D hier und da natürlich richtig Buckel hat, die Ideen, die daraus entstanden sind, wie diese doppelte Spiegelung in der Sonnenbrille, diese Kamerafahrt, ich krieg grad Gänsehaut, wenn ich davon rede. Also was Sam Raimi da gemacht hat. Und ja, das MCU hat immer so ein bisschen gebraucht, seine Stimme zu finden. Es hat ein bisschen gedauert, bis No Way Home, finde ich, bis ich noch mehr mit Tom Holland und so weiter anfange. Auch wenn ich den Homecoming schon mochte. Ich mochte Homecoming, ich fand ihn okay. Ich finde Far From Home ist, da bleibt extrem wenig hängen bei diesem Film. No Way Home reißt es auch auf emotionaler Ebene, weil er endlich mit der Figur macht, was unbedingt nötig war, damit sie irgendwie Spider-Man sein kann. Und jetzt kommen wir bei einem Film an, der, und das wäre jetzt mal ein Kurzfazit zu dem Film, so ein Best-of-Spider-Man ist. Ich glaube, alles in dem Film, was ich gesehen habe, wirklich alles, bis ins Detail, da müssen wir im Spoiler-Part auch noch ein bisschen genauer reden, habe ich woanders schon mal gesehen. Und ja, heutzutage ist es schwierig in der Popkultur, Sachen nicht schon mal gesehen zu haben, auch das visuelle Storytelling, aber das ist ein Best-of. Die klauen sich für diesen Film von allen Spider-Man-Iterationen, klauen die sich das Beste raus, bis hin zu den Videospielen. Die klauen sich aus ganz anderen Filmen, zum Beispiel Matrix, klauen die sich Ideen raus. Die klauen sich aus den X-Men-Ideen raus. Die klauen überall so ein paar Ideen, packen die zusammen und das in so ein richtig schönes, leckeres Paket, in einem Film, der die Länge gar nicht so spürbar hat, wie er eigentlich ist. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange er geht. Ich habe vergessen nachzuschauen. Ich glaube, zweieinhalb Stunden.
Genau genommen 2 Stunden 25 Minuten.
Er macht ein bisschen das, was The Batman gemacht hat, finde ich. The Batman fühlt sich ja an wie so ein Graphic Novel, habe ich immer gesagt. Kapitel für Kapitel, Abschnitt für Abschnitt. Als würdest du wirklich ein Comicheft langsam lesen und hat nicht so dieses perfekte, runde Filmgefühl wie Into the Spider-Verse oder wie die Sam Raimi-Filme. Aber das ist bei dem Film okay. Ich verbringe gerne einfach mal Zeit mit Tom Hollands neuem Peter Parker in dem alten New York in einem MCU-Film, der sich trotzdem sehr wie ein Sony-Film anfühlt, auch von dem Look her. Und das MCU auch nicht für zu wichtig nimmt, ohne es auszublenden, in einem Best-of-Film. Ich bin mega happy mit dem Film. Ich bin wirklich mega happy. Ich tue mich aber trotzdem schwer, ihn final einzuordnen. Ich glaube, ich finde ihn von allen Tom Holland-Filmen am besten. Ich habe ihn aber erst ein bisschen schlechter als No Way Home bewertet. Ich muss das irgendwie anpassen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie geht's dir da?
Also erstens ganz krass, weil als du den The Batman-Vergleich gerade gebracht hast, wo ich durch die Kamera springe und dich knutschen, weil ich das in meinem Video gesagt habe.
Das habe ich nicht gesehen, Disclaimer, weil wir ja drüber reden. Dann will ich das immer nicht wissen.
Weil ich finde, der Graphic-Novel-Vergleich, also das erinnert mich wirklich. Marvel hat ja gar nicht so viele Graphic Novels wie DC. DC hat viel mehr Graphic Novels. Aber die es gibt von Marvel, die mag ich ja gerne. Ich bringe immer wieder hier Matt Fractions Hawkeye bringe ich immer am liebsten rein, weil das durch und durch eine Hawkeye-Story ist und es ist diese Everyday-Guy-Story, die ich so liebe. Es gibt aber auch 2-3 Auftritte, aber es sind genau das. Es gibt eine sehr lustige Sequenz, wo er gerade mit seinen Nachbarn grillt und auf einmal kommt ein Shield Freighter, Nick Fury ist an Bord und die holen ihn ab, weil er hat irgendwo noch eine Schuld offen mit Gangstern und er denkt sich, oh fuck. Und du merkst, wie random es wirkt, wenn diese Larger-than-Life-Welt in diesem Hawkeye-Comic auftaucht und die spielen aber genau diese Stärke aus. Das ist nur ein Kapitel, ja, das ist super. Und so hat sich für mich Brand New Day angefühlt. Und zwar, er ist in New York. New York ist das Epizentrum von vielen Avengers-Charakteren. Und ich bin ja der Meinung, dass viele diese Filme mittlerweile verkommen sind zu Cameo-Shows. Ja? Und als ich gehört habe, dass in Spider-Man 4, jetzt wo er endlich der fertig gebaute Peter Parker ist, der er immer hätte sein sollen, wo Grumpy Fucks wie ich sagen, ja, jetzt mag ich's auch. Und ich muss dazu sagen, ich mochte Homecoming, ich mochte Far From Home. Für mich waren es nur keine Spider-Man-Filme. Ich mag die als Filme gern. Ich finde, die sind charmant. Die haben so einen John Hughes-Abenteuer-Klassenfahrt-Flair und Highschool-Movie. Und für das sind die richtig süß. Aber es ist für mich halt nicht Spider-Man. Aber jetzt war es halt Spider-Man. Und dann sehe ich den Trailer. Und was sehe ich im Trailer? The Hand. Ich sehe den Punisher. Ich sehe Bruce Banner. Ich sehe noch ein paar Gastauftritte. Dann gibt es noch Gemunkel. Mittlerweile war sie schon auf dem roten Teppich. Also es ist kein Geheimnis mehr. Dass
da doch, Florence ist ein Geheimnis. Ist ein Geheimnis.
Nein, Florence Pugh.
Ach so, Florence Pugh. Ich dachte, du meinst Sadie Sink.
Nein. Das wollte ich nicht vorwegnehmen. Ja. Obwohl, da gab es ganz viel Ärger. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wer sich da verplappert hat und jetzt seinen Job verloren hat.
Nee, das habe ich nicht mitgekriegt.
Auf dem roten Teppich hat sich der Komponist vom Film verplappert. Der Komponist von diesem Film hat am roten Teppich verraten.
War das nicht Giacchino?
Nee, das ist nicht Giacchino. Bei dem Giacchino war es bis dato. Deswegen werden ja nur ein paar Themes von Giacchino benutzt.
Ach, deswegen wurde er in den Credits genannt. Ah, okay.
Genau. Und Kevin Feige hat ihn gefeuert.
Oh nein.
Weil der meinte, ja, wofür hast du am liebsten gerne geschrieben? Ja, für den Charakter. Und Kevin auf dem roten Teppich, alle, weißt du, Kameras drauf, überall ist es draußen mittlerweile. Und Kevin Feige hat ihn gefeuert. So, ja. He will not be returning for Doomsday. Aber, sorry.
Oh Gott. Sorry. Es tut mir auch leid.
Ja. Tut mir auch leid. Für ihn war das so eine Selbstverständlichkeit. So nach dem Motto, komm, jetzt sind wir alle hier.
Achtung, hier spricht der Marco aus der Zukunft, aus dem Schnitt. Ich weiß es auch nur, weil es mir zufällig in meine Reels reingespült wurde. Michael Giacchino ist doch der Komponist und er wurde auch nicht gefeuert. Es gibt aber tatsächlich den Fall, dass sich ein Musiker des Films, also nicht der Komponist, verplappert hat. Ich hab's hier irgendwo auf. Es war Steve Lacy. Der hat sich verplappert. Er wurde jetzt nicht auf dem roten Teppich gefeuert, aber wir würden jede Wette eingehen, dass der nicht mehr so schnell Musik für einen Marvel-Film beisteuert. Aber wer weiß das schon so genau. Aber Kevin Feige hat ihn nicht ganz unsympathisch auf dem roten Teppich gefeuert. Das gab's als Gerücht da draußen auf Social Media. Aber es ist so nicht ganz richtig. Das tut mir und Eve ein bisschen leid. Und ich habe das auch nicht rausgeschnitten, weil ich glaube, als Running Gag haben wir das noch ein paar Mal im Laufe des Podcasts. Es macht keinen Sinn, das rauszuschneiden. Also behaltet das einfach im Hinterkopf, dass sich Leute versprochen haben. Aber es war nicht Michael Giacchino. Und Michael Giacchino ist nach wie vor beim MCU beheimatet, auch wenn wir ihn in The Batman hören. Und damit Marco Ende und zurück in die Vergangenheit.
Aber worauf ich hinaus wollte mit meiner Anekdote mit den zig unterschiedlichen Figuren. Ich hatte so krasse Angst davor, dass das schon wieder das Ding ist. Ich so, oh, Bruce Banner, der ist so wissenschaftlich gewieft. Also wird das jetzt Peters wissenschaftlicher Mentor sein, weil der kann nicht ohne Mentoren. Nicht der Fall. Ich so, gut. Okay, Punisher wird es auch so eine leichte Mentorenrolle, das ist schon der gealterte. Super, nee, es ist eher Buddycop.
Wirklich nicht so sehr in Richtung. Nee. Pass auf.
Nee, aber es ist eher, deren Szenen sind Buddycop à la Deadpool Wolverine. Mhm. Was cool ist, was auch ein Herzstück des Films ist.
Ja.
Und es wurde trotzdem portioniert damit gearbeitet.
Genau.
Das ist wichtig. Es ist, weil der Film Spider-Man and Punisher ist ein Film, den ich jetzt gucken würde.
Ganz ehrlich, ich würde jetzt auch Spider-Man Punisher-Film würde ich jetzt gucken.
Ja, aber dieser Film ist ehrlich genug, das ist nicht Spider-Man and Punisher. Aber ich würde Spider-Man and Punisher als Film gucken nach diesem Film, weil die haben eine super Chemie und die beiden spielen ja auch schon in zig unterschiedlichen Filmen miteinander mit. Die erzählen ja auch überall, wie lange die sich schon kennen und es ist halt auch so witzig. John Bernthal hat das Audition-Tape. Kennst du die Geschichte?
Was jetzt für Punisher?
Das ist cool, wenn du die nicht kennst, dann freue ich mich, sie zu sagen.
Ich weiß nur, dass die zwei sich schon viel länger kennen, weil die zwei zusammen irgendeinen anderen Film gemacht haben, den ich aber nie gesehen habe, wo er einen Stummen spielt. Da gab es ja diese Anekdote, dass er methodmäßig 2 Wochen lang nicht geredet hat und sich Tom Holland immer geschämt hat für ihn, weil er für ihn Essen bestellen musste.
Ja, also die kennen sich, seitdem Tom Holland 17 ist. Also er war völlig noch ein Kind. Und beide hatten zu der Zeit damals noch von unterschiedlichen Firmen, aber beide hatten Vorsprechen bei Marvel.
Mhm.
Ja, John Bernthal für Marvel Netflix Department und hier Tom Holland für MCU. Und während sie einen Film gedreht haben, hat John Bernthal das Audition-Tape von Tom Holland gedreht, das Tom Holland eingeschickt hat und das ihm den Gig geklärt hat. Und umgekehrt hat Tom Holland das Punisher Audition Tape gedreht. Und das ist halt so surreal, dass es nicht nur geklappt hat und geklappt hat für beide und beide so erfolgreich wurden und beide so einen langen Run hatten und es Shake-Ups gab mit MCU und Netflix und beide jetzt zusammen in einem Film spielen. Das ist halt eine schöne Geschichte.
Ja.
So. Und worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt diese Figuren hier und da, sowohl antagonistisch als auch Ally, aber es fühlt sich an wie ein Graphic Novel. Es ist halt ein sehr belebtes New York City und es wäre komisch, die nicht drin zu haben. Sie fühlen sich so an, wie wenn du die Maguire-Filme siehst, dass da mal J. Jonah Jameson durchs Bild läuft. Oder dass es bestimmte, hier, dass Dr. Kurt Connors in allen drei Filmen auftritt, aber er ist ja gar nicht The Lizard. So, also, aber er ist der Uni-Professor von Pete. Und so mag ich's. So mag ich's wirklich. Es war nie, wir unterbrechen die Show, damit wir kurz sagen, den kenne ich. Deswegen, ich bin ja, wir hatten ja einen Podcast zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mhm. Ich bin ja der festen Überzeugung, ich fand das ganz toll, wie Sam Raimi mit den Cameos umgegangen ist, weil das ganze Internet hat geredet, oh, wer spielt mit und was bedeutet das für zukünftige Projekte? Und Sam Raimi sagt, pff, tot, 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 tot. Ich fand das klasse. Also er kriegt da diesen kurzen Auftritt von den Illuminaten und lässt sie Wanda alle töten. Das fand ich super.
Ja, aber ich würde den Credit einfach nicht Sam Raimi geben, weil er hat ja mit dem Drehbuch in dem Fall gar nichts zu tun.
Ja, ja.
Sondern hier, der, den ich schon interviewt habe, der Loki gemacht
Waldron.
Hat. Waldron. Der hat den Mut den hier aufgebracht. Und das finde ich auch cool. Und ich finde es schade, dass man das im MCU jetzt immer vorwirft, dass man so Bait betrieben hätte. Aber die waren ja an einem Punkt, wo das eh alles offen war. Da kann man auch mal damit spielen. Ich wünschte, sie würden das viel mehr tun.
Ja, ich auch. Also, weil ich persönlich habe die Schnauze voll von jeder dieser Filme ist ein Mini-Avengers-Film. Dadurch verlieren die Filme mehr ihre eigene Identität. Wenn ich einen Guardians-Film sehen will, will ich einen Guardians-Film sehen. Wenn ich einen Thor-Film sehe, will ich einen Thor-Film sehen und so weiter und so fort. Ich will nicht, dass alles ein Mini-Avengers-Film ist und dass alles einfach nur daraus besteht. Ja, okay, erst recht diesen Serien. Ja, die ersten 6 Folgen sind scheiße, aber in der 7. gibt's ein Cameo von einem Charakter, den ihr aus was anderem mehr mögt. Ich so, nein, also einfach nein, da ist mir meine Zeit für, dann gucke ich diese ersten 6 Episoden nicht und gönn mir die Szene auf YouTube.
Das ist nicht so der beste Selling Point. Sowas wie Loki hat eine eigene Identität, auch von Michael Waldron, sowas mag ich. Und sowas spielt ja sogar in Doomsday rein. So, darüber werden wir im Spoiler-Part auch reden. Wie wollen wir denn einsteigen? Man muss sagen, die wichtigsten Wechsel gibt's halt auch hinter der Kamera.
Ja.
Also der Regisseur ist ja jetzt der von Shang-Chi. Und das erklärt natürlich auch diesen Hang dieses Films zu echten Stuntaufnahmen. Das sieht man auch. Natürlich ist auch vieles CGI, aber diese Überblendung von beiden Stilrichtungen ist hier sehr viel stärker. Und jetzt habe ich langsam auf IMDb hoffentlich mal den Namen des Regisseurs rausgefunden. Das kann doch nicht wahr sein.
Destiny irgendwas, der heißt
Destin Daniel Cretton.
Okay.
Daniel Cretton. Halt mal für uns beide in Erinnerung. Irgendwann werde ich ja einen Bekannten von mir, Vidan, der die Stunts von Shang-Chi gemacht hat, den werde ich ja mal irgendwann hier einladen. Der hat ja auch Dune gemacht. Der macht jetzt gerade Star Wars Starfighter. Und ich glaube, der hat nicht bei diesem Film mitgearbeitet, aber er hat ja unter Destin Daniel Cretton gearbeitet. Wenn wir ihn irgendwann mal hier als Gast im Podcast haben, dann spätestens bei Star Wars Starfighter nächstes Jahr, dann müssen wir ihn unbedingt mal ausfragen, wie es ist, mit ihm zu arbeiten. Weil ich weiß noch, dass er mir gesagt hat, von allen Filmen, in denen er je mitgearbeitet hat, wie gesagt, unter anderem Dune, jetzt gerade Masters of the Universe war einer seiner letzten, er schwärmt am meisten von den Dreharbeiten von Shang-Chi. Also was Qualität der Stuntarbeit angeht, was Kameraarbeit angeht, war für ihn als Stunt-Coordinator und Stuntman war die Arbeit an Shang-Chi das Erfüllendste, was er bisher gemacht hat, wenn ich ihn da richtig zitiere. Wie dann, falls du das hören solltest, wir reden bei Gelegenheit nochmal darüber. Der hat übrigens bei Masters of the Universe gibt's auch diesen geilen Punch, den Moment, wo er Skeletor verprügelt und wo die Kamera so mitgeht. Weißt du, was ich meine? Und die schwingt dann so rum und sie geht immer rum. Es sieht aus wie 3D-animiert. So krass verrückt ist das. Diese Kamera hat Vidan gehalten. Der hat das neulich auf Instagram hat er das gepostet. Er stand daneben mit der Kamera und hat diese Moves so mitgemacht. Das war seine Choreo. Und er hat das dann gefilmt als Kameramann. Und deswegen sieht das so verrückt aus. Das war er. Es gibt auch so ein paar Dune-Shots. Ich glaube, als es in den Sandwurm reingeht, ich glaube, Vidan springt mit der Kamera hinterher. Ja, stimmt, er war das. Er rutscht diesen Hügel runter, hinter dem Timothy Chalamet-Stunt-Double in den Wurm rein, während sie ihm das Sand ins Gesicht blasen. Also der macht auch manchmal Stunt-Kamera, das ist richtig cool. Ich glaube, Destin Daniel Cretton hat auch an dem Drehbuch mitgeschrieben. Und das ist ja so ein kleiner Writer's Room. Es werden zumindest zwei Leute gecredited. Stimmt, er selber steht hier nicht drin, aber ich meinte, also auf IMDb steht da nicht als Autor drin, aber ich meine, er stand mit drin in den Credits im Film, als diese Mid-Credit-Scene kommt, weil er hat immer von einem Writer's Room geredet, wenn er über diesen Film redet. Und ihm war wichtig zu betonen, dass in diesem Writer's Room überall Bilder und Ausschnitte hingen aus allen möglichen Spider-Man-Iterationen. Deswegen haben sie so viele Comic-Shots, genau, akkurat. Das sind diese Freeze-Frame-Zeitlupen-Aufnahmen, die man am Anfang ganz viel sieht. Aber auch, und das finde ich so bemerkenswert, dass er das zugegeben hat, sie haben sich von Insomniacs Spider-Man auf der PlayStation inspirieren lassen. Und wer diese Action-Szenen sieht in diesem neuen Film und das Spiel kennt, wird das sofort wiedererkennen. Das ist 1:1 eine Live-Action-Version von Insomniac Spider-Man. Und das ist ein großes Lob von meiner Seite aus. Weil wenn man dieses Spiel spielt, hat man immer das Gefühl, warum sind die Spider-Man-Filme nicht so? Warum geht das in Live-Action nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist so cool. Mein Neffe spielt dieses Spiel auf seiner Spider-Man Edition PlayStation und seine Mutter sitzt daneben und guckt zu, weil sie die Actionsequenzen so toll findet.
Das, ja, ich habe auch nur Gutes gehört. Also ich will die jetzt auch zocken. Ich will die ganz dringend zocken. Und Sebastian meinte auch, dass sehr viel Inspiration in den Film geflossen ist. Was ich auch cool fand, ist, es sind so diese kleinen Sachen. Und zwar ein paar davon siehst du auch schon im Trailer. Aber es ist Spider-Man in einem Spider-Man-mäßigen Environment, der alltägliche Spider-Man-Bad Guys bekämpft. Mhm. Und das fand ich toll. Also es ist ja doch so simpel eigentlich, weißt du? Ich finde sehr viel von dem, was mich gestört hat an dem alten Spider-Man, ist halt auch, es war zu verkopft.
Du meinst die Home-Filme?
Genau.
Mit altem Spider-Man.
Ja, es war sehr viel, war auch extrem verkopft. Und ich weiß, dass sehr viele die lieben, aber sehr viele geben mir auch recht, dass die nicht gerade Fallhöhen haben und dass die nicht gerade Konsequenzen haben und dass die auch nicht gerade, was ich immer komisch finde, ist, wenn Leute sagen, das ist für mich der definitive Spider-Man wie in den Comics. Ich so, das ist er wirklich? Mit der Cyborg-Stimme in seinem Kopf von Tony Stark? Krass. Also, ich will es dir nicht madig machen, aber für mich ist das einfach was ganz anderes. So, crazy. Und hier bin ich reingegangen und ich bin jetzt ehrlich, ich habe ja das große Privileg gehabt, ich durfte Zendaya und Tom Holland interviewen für diesen Film. Das heißt, man hat mir die ersten 30 Minuten schon vor über einem Monat gezeigt. Und ich habe dir gesagt am Telefon, wenn der Film so bleibt, dann ist es der beste Tom Holland-Film. Und die ersten 30 Minuten, das ist halt das ich finde, die erste Hälfte des Films ist viel besser als die zweite. Ich finde Brand New Day, die zweite Hälfte ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber die erste Hälfte ist so viel besser. Die erste Hälfte ist so viel mehr Peter Parker. Die erste Hälfte ist so viel mehr Alltag von Peter. Und wie geht er damit um, dass sich niemand mehr an ihn erinnert? Wie geht er mit dem Verlust von May Parker um? Wie geht er damit um, dass er jetzt eigentlich ein Held ist, den New York City liebt? Wenn er selbst niemanden hat, zu dem er abends nach Hause kommen kann. Und das sind so diese klassischen Sachen, die mir so gefehlt haben. Deswegen ist dieser Film für mich auch, was das angeht, hat er so viele Elemente aus Spider-Man 2 vor allem, wie kein anderer. Auch, dass seine Fähigkeiten verrückt spielen, aber nicht nur, weil sie verrückt spielen, sondern wann spielen sie verrückt? In welchem Headspace ist er gerade, als das passiert? Ist ja genauso wie in Spider-Man 2 zum Beispiel, war das ja, nachdem er die Show verpasst hat von Mary Jane und Bruce Campbell ihn rausgekickt hat. Und er dann aber nicht mal die Ruhe hatte, um traurig zu sein, nachdem er sie mit einem anderen gesehen hat. Ja, sondern er musste schon wieder jemanden retten. Und dann will er nach Hause schwingen. Und das erste Mal sieht ästhetisch allein das Schwingen nicht wie etwas Heroisches aus, sondern wie etwas Trauriges. Und zwar, der ist echt einsam und schwingt gerade nach Hause und auf einmal lassen ihn seine Schwingkräfte hängen und er fällt. Und das ist da sowas, wie wäre es denn, wenn der psychosomatische Symptome hätte als Spider-Man? Fand ich eine wahnsinnig spannende Idee.
Ja. Also eines der vielen Versatzstücke. Also ja, klar, also ganz viel von Spider-Man 2 ist drin. Es ist sogar ein bisschen Venom drin, also dritter Teil, ohne Venom drin zu haben, ohne jetzt so viel zu verraten. Aber es hat auch so ein bisschen was, wie geht man mit mehr Kraft um? Also eigentlich verdrehen sie es ja. Aber die Idee ist sehr ähnlich, also psychosomatisch, Traumata. Wie gesagt, Insomniac ist super viel drin. Aber Insomniac hat auch mit Spider-Man 2 gerade auf der PlayStation 5 eine sehr viel vielschichtigere Geschichte geschrieben, mit sehr vielen Charakteren, mit sehr vielen Handlungsebenen und Orten und sogar Protagonisten, weil du spielst ja nicht nur Peter Parker, sondern auch Miles Morales. Also das ist eine sehr viel komplexere Geschichte als diese hier. Was mich daran erinnert, dass Tom Holland was Interessantes neulich dazu gesagt hat. Er fand den ersten Cut von Brand New Day nicht gut. Ich weiß nicht, welchen genau er gesehen hat. Es gibt ja immer mal so einen Rough Cut, der geht dann gerne 3 bis 5 Stunden, bevor man da richtig die Schere ansetzt. Ich glaube, es war ein Cut vor Reshoots, natürlich unfertige Effekte sowieso, aber auch die Action-Szenen vielleicht noch nicht komplett austariert, wer weiß. Aber er sagt, die erste Schnittfassung von Brand New Day war nicht gut. Und er findet es faszinierend, wie sehr sich ein Film im Editing Room verändert. Eine alte Weisheit, ein Film entsteht erst im Editing Room und der Film hat viel Zeit im Editing Room verbracht. Und Marvel-typisch wird es auch bestimmt viele Reshoots gegeben haben. Und allein wenn du die Storystruktur dieses Films immer so ein bisschen anpasst, funktioniert er mal besser, mal schlechter. Ich finde, man merkt, was er gesagt hat. Aber ich finde, man merkt auch, wie du sagst, dadurch ist die erste Hälfte besonders einnehmend und leichtfüßig auch, trotz der schweren Themen. Und gegen Ende verrennt er sich auch ein bisschen, das ist was für ein Spoiler-Part. Also nur, um es leicht vorwegzunehmen, ich finde, gerade was der Bösewicht angeht und seine Motive, ist es mir ein bisschen zu vorhersehbar. Es war in der ersten Hälfte, wirkte es spannender und interessanter. Vor allem, was der Bösewicht ihm antut, war mega gut. Also es war auch richtig mit emotionaler Fallhöhe verbunden. Und das ist halt gegen Ende ein bisschen zu sehr auch von X-Men geklaut. Also von den X-Men-Filmen. Und dabei würde ich es erstmal belassen. Und jetzt muss ich überlegen. Was können wir noch spoilerfrei sagen?
Mal kurz überlegen.
Das ist echt schwer, oder? Genießt ihn in einem guten Kino.
Eine Sache habe ich noch. Und zwar nicht nur storymäßig und thematisch ist der Film sehr Spider-Man, sondern auch ästhetisch. Es ist wieder so, New York wirkt groß. Mhm. Weißt du, die Schwingsequenzen sind riesig. Du willst in einem Spider-Man-Film, du willst sehen, wie er von einem Skyscraper springt und sich durch die Gegend schwingt. Du willst nicht sehen, wie er sich eventuell nur auf eine U-Bahn setzt und da mal ein bisschen chillt und sein 2-Stockwerke-Building in Queens minimal hochklettert. Du willst die großen Dinger sehen. Du willst den Times Square sehen. Du willst das alles spüren. Du willst Brooklyn. Und das kriegst du hier. Und das macht mich persönlich sehr glücklich. Und du siehst auch, was ich mag, du siehst das sogar in unterschiedlichen Jahreszeiten. Weil es einfach ästhetisch dir was anderes gibt, Spider-Man in unterschiedlichen Jahreszeiten zu sehen. Ich finde das cool.
Die gehen auch gut damit um. Also er ist auch eingepackt warm, wenn es draußen kalt ist. Das fand ich sehr lustig.
Was aber erneut ist, und da gebe ich dir recht, was bedient ist aus einem anderen Spider-Man-Film.
Aus welchem war das denn?
The Amazing Spider-Man 2. Ah. Da hat Andrew Garfields Spider-Man zur Winterzeit noch eine Jacke und eine Mütze über seinen Dingsbums rüber und einen Schal und niest sogar durch die Maske.
Ja, das, solche Sachen sind auch drin. Man könnte auch sagen, das sagen die auch oft, in dem Fall ist der Handlungsort Teil des Casts, wenn man so will. Er lebt richtig. Also durch die Extras auch, die auch mehr eingebunden werden übrigens, als in den meisten Spider-Man-Filmen. Also auch mit mehr viel mehr, also hat auch sehr viel mit dem Antagonisten zu tun, aber auch mit sehr viel mehr Sprechzeit, sehr viel mehr Screentime. Der Film nimmt sich Zeit für Atmoshots. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Also vor allem in einem MCU-Film, das ist ja selten der Ort wirklich etwas, wofür sich der Film Zeit nimmt. Das ist eigentlich fast egal, ob es in Virginia spielt oder in L.A. spielt oder in New York spielt. Es ist selten wirklich wichtig. In einem Film wie Avengers 1 ist es wichtig. Aber mir fallen die wenigsten MCU-Filme ein, wo die Stadt eine große Rolle spielt. Und hier ist es aber definitiv so. Und damit wirkt er auch ein bisschen geerdeter als die meisten MCU-Filme.
und wie ein Spidey-Film und nicht wie ein MCU-Film. Ich will halt genau das haben. Und ja, letzte Sache kann ich wirklich noch sagen, die schön ist. Und zwar, es ist auch endlich mal wieder ein Film, der sich Zeit nimmt für die kleinen Momente. Mhm. Ich finde, das haben wir auch ein bisschen verloren in einfach in dem Überfluss der Filme. Weißt du, du musst halt ein gigantisches Setpiece nach dem anderen haben. Aber wenn ich mich richtig zurückerinnere an diesen Film, es gibt eine Szene mit Ned, Zendaya und Peter Parker zu dritt in einer Wohnung. Mhm. Es war eine der schönsten Sequenzen, die ich seit langem in so einem Film hatte. Und das sind halt, die kleinen Momente sind wichtig. Die sind wichtig für Character Building. Die sind wichtig, damit wir diese Emotionalität aufbauen. Und ja, das war in letzter Zeit einfach nicht gegeben. Und ich find's schön. Ich find's schön, weil wenn du Ned, Zendaya und Pete zusammen hattest in No Way Home, waren sie damit beschäftigt, Bad Guys aus anderen Universen zu schnappen wie bei den Ghostbusters. Und war auch lustig. Um mit Dr. Strange ein bisschen frech zu sein. Und dann kam schon die Verabschiedung, weißt du? Aber dieses, wie verbringen sie eigentlich Zeit miteinander? Ich will sowas sehen.
Ja, du hast recht. Ich hatte schon lange nicht mehr bei einem MCU-Film das Gefühl, ich will die Charaktere in einem Raum einfach nur miteinander reden sehen. Das ist so von der Leichtigkeit geprägt. Und selbst wenn sie mal traurig sind, es ist auch ergreifend traurig. Das hatte ich ja, wirklich schon lange nicht mehr.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? Das ist ja für mich eine der besten Szenen im gesamten MCU, beziehungsweise in Segmenten. Weißt du noch, wie toll das war?
Warte, lass mich raten. Age of Ultron auf der Farm?
Auch toll. Ah. Hätte ich auch, aber viel älter noch. Im ersten Iron Man, die Szenen in der Höhle mit Jensen und Tony Stark. Mhm. Ohne diese Szenen funktioniert der Film nicht. Ohne diese Szenen funktioniert. Und weißt du, es gibt so eine Sache, die mir übrigens aufgefallen ist beim mehrmaligen Gucken, wie gut übrigens der erste Iron Man geschrieben ist, wie viel Subtext drin ist. Das vergisst man, wie toll diese Filme damals mal auch früher geschrieben waren. Sorry, weil man sich mehr Zeit dafür genommen hat. Es gab da so einen Moment, und zwar Jensen hat ihm das Leben gerettet, während er da vor den Terroristen gefangen genommen wurde. Zwei weiterer Gefangener, ne? Und die haben zusammen dann dort am Arc Reactor gebastelt, ne? Mhm. Und erst als Jensen sein mechanisches Talent zeigt und sagt, ich kann mit dir Schritt halten, fragt Tony, der locker mit ihm schon 2 Monate zusammen in Gefangenschaft war. Es war der einzige Kontakt, den er hatte, abgesehen von den Leuten, die ihn gefangen halten in der Höhle, fragte, wie heißt du eigentlich? Das war für mich so ein krass charakterisierender Moment für Tony. Das ist das, was Tony an Menschen respektiert. Der Typ hat was drauf, jetzt interessiere ich mich, jetzt will ich wissen, wie du heißt. Jetzt gehen diese Wände erst runter. Du warst zwar mein Mithäftling, aber das ist scheißegal, ich bin Tony Stark und Ego ist alles. Du hast mir das Leben gerettet, scheißegal. Aber du bastelst gerade mit mir in der Welt, in der ich bin. Hm. Wie heißt du eigentlich? Ich finde, das ist so eine starke Szene. Also, als dir das aufgefallen ist beim Gucken, ich so, krass, wie lange waren die jetzt zusammen gefangen? Und das hat er ihn nie gefragt? It's crazy. Das ist eine gute Szene zur Charakterisierung von Tony.
Gute Character Moments, ja, das fehlt manchmal. Und dieser Film ist aber auch voll davon. Das finde ich schön. Dafür nimmt er sich Zeit. Jetzt nehmen wir uns die Zeit, auf Spoiler behaftet darüber zu reden. Ich meine, wie machen wir auch was vor? Der Film ist so unglaublich erfolgreich. Ich konnte nicht in die Pressevorführung. Ich habe mir eine Abendvorstellung an einem Donnerstagabend ausgesucht. Es waren nur noch die ersten 2 Reihen frei. Der Saal halt komplett voll war, ein anderer war auch komplett ausverkauft. Der Film wird ja einen rekordverdächtigen Start hinlegen und das in einer Zeit, in der The Odyssey gerade alles abräumt, was man nicht gedacht hätte, was er abräumen wird. Der steuert ja auf die 1,3 bis 1,5 Milliarden zu, wenn es so weitergeht. Und trotzdem kommt jetzt Spider-Man und wird wahrscheinlich die neue Nummer 1. Also Zendaya und Tom Holland ist anscheinend die Traumkombination im Kino. Weil Dune und Doomsday werden die 2 ja auch prägen. Also das ist ja verrückt.
Doomsday wird er nicht mitspielen, glaube ich.
Glaubst du?
Glaube ich, ja.
Das glaube ich nicht mehr. Das glaube ich wirklich nicht mehr.
Ich glaube, er wird erst am Start sein im Sequel dazu. Hm. Also diesem Secret Wars. Hm.
Okay, womit wollen wir anfangen? Ich habe beim Bösewicht ein bisschen drumherum geredet. Jetzt könnte man meinen, ich habe ihn versehentlich gespoilert, weil ich von X-Men geredet habe. Aber das habe ich nicht damit gemeint. Ich meinte, alles, vieles, was am Ende passiert, ist etwas, das kenne ich zum Beispiel aus X-Men First Class sehr genau. Eigentlich aus der Hälfte der X-Men-Filme. Einer dreht immer durch und hält jemand Unschuldigen gefangen und will ihn umbringen. Meistens auch viel mit Telepathie und oder eben Telekinese, dass auch die Gegenstände, die zum Töten da sind, direkt vor dem Gesicht hängen. Das habe ich mit X-Men gemeint. Aber es könnte wie ein Spoiler klingen, weil das, was alle vermutet haben, natürlich gestimmt hat. Sadie Sink, die aus Stranger Things uns wohl bekannt ist, spielt ja da eine Rolle. Sie spielt offensichtlich den Bösewicht. Sie ist ein junges, rothaariges Mädchen mit telepathischen und telekinetischen Fähigkeiten in einem MCU-Film, nachdem die X-Men zurück sind. Wen könnte sie spielen? Hast du eine Idee? Und sollte man dafür jemanden feuern müssen, für das, was eh jeder weiß?
Ich bin ehrlich, als sie angekündigt wurde, und das war noch vor dieser ganzen X-Men-Kiste, ich wusste nur, dass ihre roten Haare so herausgestochen haben, dachte ich, ach so, stimmt ja, Zendayas Figur heißt ja Michelle. Also das ist jetzt Mary Jane Watson.
Ach so, hast du gemeint.
Das dachte ich damals, okay? Ich dachte so, dass das so wie die Gwen ist, nur sie stirbt nicht, sondern er macht Schluss und man vergisst sie und Mary Jane tritt in sein Leben. Nein, das ist Jean fucking Grey und sie ist das größte Problem für mich im ganzen Film. Sie ist das größte Problem für mich im gesamten Film. Und deswegen, es gibt so viele Sachen, die mich an ihr stören, das glaubst du nicht. Als X-Men, deswegen, es ist ein guter Spider-Man-Film, es ist kein guter X-Men-Film und das will er aber ab einem gewissen Punkt sein.
Das ist genau das, was ich meine, weil wir kennen das schon, wir haben das schon 100 Mal gesehen, muss sie immer so nah am Dark Phoenix kratzen, das ist jetzt nichts Neues und dann spielt sie es auch noch in der Art und Weise und sie wird ja auch so inszeniert. Sie ist praktisch nur da wegen Stranger Things. Nicht, weil Sadie Sink eine gute Schauspielerin ist, sondern weil sie in Stranger Things ja das Gleiche schon mal gespielt hat. Also spielt sie da bitte dasselbe nochmal, so wie der Dings aus Severance, der Mr. Milkshake, heißt der Milkshank? Ich kann mir immer den Namen nicht merken, weil es ist nicht Milkshake. Aber der spielt ja hier dieselbe Rolle auch nochmal, nur bei Damage Control. Das ist ja typisch MCU. Das ist ja mal Kevin Feige. Er rekrutiert ja gerne Leute, die er in anderen Serien gesehen hat. Sowohl Writer als auch Regisseure, Russo-Brüder, als auch Schauspieler. Und hier war es mal wieder sehr offensichtlich. Und das ist ein bisschen schade, wenn die so getypecastet werden.
Das Typecasting ist gar nicht mein Problem hier. Es ist für mich eine Bandbreite an Problemen, die ich habe mit
Jean Grey. Haben wir Spoilerwarnung gesagt?
Ja, ne? Ja, okay, ja, mehrfach.
Ja, okay.
Also, okay. Punkt Nummer 1. Jean Grey ist ein Kind. Also, oder zumindest ein Teenager. Ja? Soll es ja sein. Tom Holland soll ja auch noch ein Teenager sein, ungefähr. Oder 20.
Na, jetzt nicht mehr, aber ja.
Ja. Jean Grey und Spider-Man sind gleich alt. Das bedeutet, wenn ihr diese neue Kontinuität der X-Men habt, dann fällt die ganze Zweite Weltkriegstragödie von Magneto weg.
Ja.
Also, und das finde ich komisch.
Das fände aber, darf ich kurz was dagegen sagen?
Ja.
Entschuldigung. Ich fände es aber komisch, wenn es immer noch so wäre, weil wir sind einfach jetzt zu weit weg davon. Und es ist ja ein Multiversum. Sie haben ja auch Magneto mit Holocaust-Vergangenheit und so weiter. Ich finde es auch schade, aber wenn du X-Men unbedingt neu bringen willst, ist das für mich nicht das Problem. Vor allem, weil die anderen X-Men in diesem Universum ja auch existieren.
Ja, aber sie ist für mich zu jung, weil X-Men springst du gerne rein, ja, mit einer jungen Mutantin, die rekrutiert wird von Xavier, finde ich vollkommen okay, aber dann machst du es mit Jubilee oder sonst was. Jean ist Veteranin der X-Men und jetzt, und wir haben jetzt schon einen Film bekommen, in dem sie quasi wild ist und halb böse ist und alle terrorisiert und by the way, ein paar Sachen, die sie in dem Film macht, sind so böse, ja, und sind so böse, dass sie die Peter antut, ohne Sinn und Verstand, dass wenn du später herausfindest, sie ist ja eigentlich nur eine Missverstandene, ergibt es gar keinen Sinn, dass sie so böse war. Also, ich verstehe, dass sie böse ist zu Leuten, die ihr die Schwester genommen haben, aber dass sie mit Peter Mindgames spielt und sagt, hey, ich bin Zendaya und ich erinnere mich an unsere Liebe, lass mal küssen, ach, ich schmeiß mich jetzt in den Tod. Das ist einfach Arschloch. Ja. Und ich so, das ist nichts, was, also die Jean Grey, die wir am Ende des Films kriegen und bevor sie eine Charakterentwicklung oder war, hätte so etwas nie gemacht, weißt du? Und sie machen da auch den gleichen inszenatorischen Trick, den ich immer lahm finde, den sie bei Loki Season 1 gemacht haben. Und zwar, wenn du dich an Loki Season 1 erinnerst, in den ersten zwei Episoden gibt es einen ominösen Killer durch das Multiverse. Ja? Und dieser Killer hat eine Kapuze auf. Und diese Kapuze verhüllt das Gesicht. Selbst wenn wir die Person sehen, sehen wir das Gesicht nicht, sondern da fällt so ein Schatten. Das ist so wie bei Odysseus. So. Und dann nimmt diese Figur am Ende der zweiten Episode die Kapuze ab und sagt, you thought this was about you oder irgendwie so. Und es ist Sylvie, die Variante von Loki. Okay? Mhm. Das Problem ist, danach ist die Kapuze nie wieder auf, selbst wenn sie tötet. Das heißt, die Kapuze war für uns da, die Zuschauer. Und das finde ich doof. Weil du siehst Jean Grey alleine in der Bude von Peter Parker. Aber sie hat eine Kapuze auf, damit die Zuschauer nicht wissen, wer sie ist. Das finde ich richtig dumm. Ich finde, das ist eine Art und Weise, so sehr ich das Drehbuch gelobt habe. Und auf aller Spider-Man-Ebene ist das auch so. Aber das ist so dumm. Das ärgert mich jedes Mal. Warum? Auch danach macht sie ihre Anschläge, ja, und so weiter.
Lass mich aber Devil's Advocate spielen. Ja. Die Bude war voll mit Kameras. Und sie hat das ja gewusst, weil sie hat ja selber mit ihm dann darüber geredet, dass die Kameras in der Bude sind.
Ja, also, ja. Ja, aber ich sag's mal so. Die Kameras hätten ihr Gesicht direkt aufgenommen, weil es ja nur eine Kapuze. Die Tatsache, dass da ein Schatten reinfällt, ist Inszenierung vom Regisseur von Brand New Day.
Ja, ja, das stimmt.
Ja? Und deswegen finde ich das mega affig. Und ich mag es einfach nicht, wenn ein Bad Guy sich so benimmt, wie er sich nach dem Reveal nie wieder benimmt. Weißt du, sie macht sogar ihre Puppenspieler-Moves und freut sich, wie als wäre sie so ein Puppet-Master aus Batman. Ja. Ist sie aber gar nicht, weil sie ist ein kleines, verletztes Mädel. Und ich, wo ist das hin? Es ist so ein bisschen wie, kennst du, wenn du Videospiele spielst, solche Beat'em-ups, ja, und da ist so ein Gegner, den du nicht besiegen kannst, weil der so krass ist, und irgendwann schaltest du ihn frei. Aber als playable Character kann der das alles gar nicht.
Ja.
So.
Ich bin da ganz bei dir. Die erste und die zweite Hälfte fallen da sehr auseinander. Die erste Hälfte macht es viel spannender, macht sie viel fieser, und ich wünschte, man hätte das auch so beibehalten. Aber mir war leider relativ schnell klar, dass es nicht so ist, weil erstens, dass sie Jean Grey ist, war absehbar, und das zweite ist, weißt du, kennst du das? Du guckst einen Film und merkst so, es ist auffällig, wie fies der Bösewicht ist, aber komischerweise tötet er niemanden. Also immer nur, wenn die Leute gerade so, wenn überhaupt verletzt, zum Glück rettet Spider-Man sie alle, sonst wäre sie ja eine wirklich mordende Carrie, die alle abfackelt. Also wenn Spider-Man nicht wäre, wären sehr viele Menschen gestorben wegen ihr, und dann wäre sie beyond Redemption. Aber der Film will ja, dass sie eine Redemption kriegen kann, und deswegen darf sie nicht so viele Leute umbringen. Und ich mag das nicht, wenn das so konstruiert ist, und die Kapuze fällt da genau rein. Also genau, was du meinst.
Und was ich auch nicht mag, ist, dass wir haben jetzt, so lange wie ich gesagt habe, und das habe ich ja immer gesagt, ich meinte, ich sehe einen Typen mit einem Spendeanzug, aber es ist für mich nicht Spider-Man, ja, weil das Writing für ihn nicht da war in den vergangenen Filmen. Jetzt ist er durch und durch Spider-Man. Die beste Szene für mich mit ihm ist, wo er auf der Party ist, das siehst du ja schon im Trailer, weil sieht er MJ mit einem anderen. Und er haut ab, weil es ihm wirklich zu viel ist. Und es ist wie bei 500 Days of Summer.
Ja.
So die Erwartungshaltung, die er hatte, und wie er raus. Was cool ist, weil 500 Days of Summer ist von Mark Webb. Mark Webb hat The Amazing Spider-Man gemacht. So. Und er schwingt raus im Regen ohne Kostüm und heult. Ja. Das ist eine der stärksten Peter Parker-Szenen, die ich je gesehen habe. Ja. Also das heißt, das Writing für Peter on point in dem Film. Das Writing für Jean Grey ist nicht gegeben. Sie Jean Grey zu nennen und ihr telekinetische Fähigkeiten zu geben, reicht für mich nicht. Jean ist kein Mensch, der vorsätzlich Leuten wehtut. Jean ist ein Mensch, die ihre Fähigkeiten nicht unter Kontrolle hat zu Beginn, deswegen eine tickende Zeitbombe ist und Guidance braucht und sich da auch gerne reingibt in diese Hände, die ihr helfen, weil sie niemandem wehtun will. Jean ist smart, Jean hat extrem emotionale Intelligenz, aber ist auch Pragmatikerin. Das, was du hier siehst, das ist Logan. So, das, was du hier siehst, es gibt so zig viele X-Men, die genau das machen würden. Jean ist die eine, die das nie machen würde bei Bewusstsein. Jean ist Boy Scout wie Scott Summers. Die würden das nie machen. Und das ist jetzt mein erster Eindruck, den ich von ihr habe. Und das stört mich wahnsinnig. So etwas kannst du machen mit der Scarlet Witch. Und so etwas hast du schon mit der Scarlet Witch gemacht, bevor sie ein X-Men wurde. Aber so etwas kannst du nicht mit Jean machen. Ich finde das falsch.
Ich glaube schon, dass man es machen kann, aber man kann es konsequenter machen, weil du merkst, dass diese zwei Herzen in ihrer Brust geschlagen haben. Sie wollen sie schon am Dark Phoenix kratzen lassen, aber nicht zu sehr. Sie soll immer noch irgendwo die Redemption Jean Grey sein. Und dann hast du einen Wischiwaschi-Bösewicht. Ist sie besser als die meisten Bösewichte in den meisten Comic-Verfilmungen? Ich glaube schon, aber sie ist schon der Schwachpunkt des Films. Und zwar so, wie Jean Grey geschrieben ist, nicht wie Sadie Sink sie spielt. Gerade in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte finde ich es interessant, also weil sie ja fast schon Joker-ähnliche Dialoge mit ihm hat, in der Art, wie sie ihn quält und herausfordert. Ich hätte es viel interessanter gefunden, wenn sie mit ihr diese Richtung weitergegangen wären. Also als wäre sie schon full Dark Phoenix quasi.
Ja, aber das Problem ist, und guck mal, das ist auch geschuldet, muss ich sagen, jetzt mal an den Filmen, ja. Die X-Men-Filme haben ja auch die Dark Phoenix-Saga immer konsequent verkackt, ne? Und jetzt sind wir in einem MCU, in dem ja alles möglich ist. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Es gibt Außerirdische, es gibt Zauberer. Also es gibt nicht nur Mutanten und Nicht-Mutanten, okay? Dark Phoenix sind nicht ihre Fähigkeiten. Es ist auch eine Entität, eine Außerirdische, die sie kontrolliert, die sie so böse werden lässt, okay? Ihre Fähigkeiten sind nochmal ein anderes Problem, die das verstärken und so weiter. Aber es ist wirklich eine andere Persönlichkeit. Dass Jean Grey bei vollem Bewusstsein gemein Bad Guy Dialog mit Peter Parker hat, ist es für mich ein No-Go, ist auch für mich ein Tabubruch.
Ja, ist halt ein puristisches Argument.
Und selbst da hätte ich mir gewünscht, es wäre, weil schön, fair, gebe ich den Punkt mit puristisch, ist es wahrscheinlich auch, aber auf der anderen Seite, dann seid clever genug und klaut nicht einfach Lines von Magneto und reframed sie.
Ja.
Weil das habt ihr gemacht. Wenn sie sagt zu Peter Parker, während er gegen The Hand kämpft, da bin ich wieder stolz auf den Film, dass The Hand gar keine große Rolle spielt, sondern es ist einfach nur Bad Guys, auf die man einhauen muss und fertig. Und nicht, oh, wo ist Daredevil, wo ist das? Nein, ich finde es super. Und wenn Peter gegen die kämpfen soll und sie in seinem Kopf ist, sagt sie, bist du Peter Parker oder bist du Spider-Man? Das ist 1:1, was Magneto zu Mystique sagt. Bist du immer noch Charles Raven oder bist du meine Mystique? Ja, das ist 1:1 das Gleiche. Und das ist auch im Kontext, soll es auch das Gleiche bedeuten. Und was ich witzig fand, seine Antwort ist aus einem anderen Superheldenfilm geklaut, der nicht mal Marvel ist. Aus einem Film, den du immer verteidigst.
Ich bin beides, sagt er doch, oder sowas, ne?
Komm schon, bitte.
Fuck. Es kam mir direkt auch so bekannt vor. Aber ich hätte jetzt.
Soll ich sagen?
Es ist irgendwas mit Superman?
Es ist Batman Forever. Es ist so krass, Batman Forever.
Den Sonar anschaltet?
Ja, das ist so, wenn er vor die Frage gestellt ist, wen er rettet, Dr. Chase Meridian oder Robin vom Riddler. Und er sagt, den Tag rettet, und er sagt, ich bin Bruce Wayne und Batman. Nicht, weil das mein Schicksal ist, sondern weil ich mich dafür entscheide. Und das ist so, das ist 1:1. Also du klaust jetzt Dialoge von Batman Forever.
Und to be fair, in beiden Fällen werden die Augen schwarz. In beiden Fällen. Das ist ja kein Zufall dann.
Okay, also ich musste direkt, weil, also über Batman Forever können wir ja ewig noch debattieren. Aber ich kenne den Film in- und auswendig. Also als Kind habe ich den hoch und runter geguckt.
Ich habe sogar ein neues Watching nochmal geplant von dem Film. Ich liebe diesen Film. Ich habe gerade in meiner Rotation, in meiner Playlist ist gerade wieder Kiss from a Rose. Ich liebe diesen Song. Naja, es gibt 1000 Sachen, die jetzt zitiert werden. Auch gerade in den besseren Momenten, in denen Jean Grey als Bösewicht ja besser funktioniert. Also was ich zum Beispiel geil fand, war diese Körperswap-Mechanik, auch wie sie gefilmt wurde. Wenn die Kamera wirklich von links nach rechts rast und quasi so mitgeht mit dem Wechseln. Also das ist auch das, was ich gemeint habe, ist, dass die Extras viel cooler eingebunden werden als in anderen Spider-Man-Filmen oder anderen Superhelden-Filmen. dass die auch die Chance haben, hier zu glänzen, und es funktioniert, weil sie durch diese anderen Leute erstmal mit Spidey spricht und die Kamera mitspringt. Das hat aber von Inszenierung her, wie die Action ist, zum Beispiel zu tun mit Matrix 1, als die Agenten Neo hinterherjagen. Das ist eine relativ ähnliche Sequenz. Und du wirst viele Sequenzen in diesem Film finden, die anderen Filmen oder in dem Fall auch Videospielen entlehnt sind. Also Insomniac ist ganz stark bei den Action-Sequenzen. Es hatte sogar ein bisschen Daredevil-Vibes, aber vielleicht einfach wegen The Hand. Und weil es schon wieder sehr viel ostasiatischer angehaucht war, der Kampf, würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, also X-Men, Magneto, haben wir halt auch schon drin. Was ist dir noch so aufgefallen, während ich noch überlege?
An Easter Eggs?
An eindeutigen Referenzen zu anderen Filmen oder wo man sich's her ausgeliehen hat.
Also das Offensichtlichste, muss ich sagen, was ich cool finde, es gibt wieder Spider-Man-Baddies in Spider-Man-Kostümen, also ohne große Erklärung. Mhm. Ich mag das, dass Scorpion einfach auftaucht mit seinem Scorpion-Outfit und Scorpion sein darf.
Ja.
Und es ist halt so. Und das finde ich, und in Flashbacks geht man noch weiter. Da sieht man kurz Tombstone. Da sieht man zig andere. Finde ich ziemlich cool.
Woher ist denn der Typ, der so komische Körperproportionen hat? Das war ja auch eindeutig in unserem Comic. Aber ich weiß nicht, wer das sein
Tombstone
soll.
Tombstone, meinst du?
Ist das Tombstone?
Ja, ja. Ah, okay. Also der ist auch sehr blass. Das ist halt, der ist halt Albino, ne?
Echt? Ah, okay. Yeah. Wer hat ein Ding gespielt? Das sah aus wie Ron Perlman nachgezeichnet.
Nee, tatsächlich hat ihn der Film gespielt, der ihn spricht in den Spider-Verse-Filmen.
Ach. Okay. Aber gibt's für dich noch Elemente, die eindeutig aus anderen Filmen oder Spielen? Ich meine, wir haben natürlich auch die anderen Spider-Man-Filme zitiert.
Also wir hatten das Spider-Man 2-mäßige mit dem Wie geht's Peter und seine Fähigkeiten spielen verrückt. Wir haben ein bisschen Spider-Man 3, wenn er das Auto schmeißt und jemanden wehtut, weil er seine Wut nicht unter Kontrolle hat.
Wir ist ein Daredevil Punisher dabei? Einfach weil die ja, so einen moralischen Konflikt haben?
Weißt du, reden wir doch mal über den Punisher.
Okay.
Weil ich finde, wir sind hart an der Grenze gewesen, dass es für mich zu viel Humor war. Ich hatte ja Angst davor, wie ziehst du und zoost du Frank Castle ins MCU-Korsett. Weil er ist ja einer der konsequentesten und radikalsten Anti-Helden ever da draußen, der keine Fragen stellt und dir ins Gesicht schießt. Und als ich ihn gesehen habe im Trailer, fand ich das so witzig, dass bevor er Motherfucker sagt, ihm ein Spinnweben auf den Mund geworfen wird. So, nicht bei meinem Publikum, so nach dem Motto. Ja, fand ich auch cool. Aber manchmal dachte ich mir, oh, das ist mir zu seicht. So, dass er zu ihm sagt, are you blushing? Weißt du, wenn er sagt, dass Zendaya ihn hierher geschickt hat, ich so, würde er das wirklich sagen?
Was würde er sonst sagen?
Gar nichts. Er würde Grenzen aufbauen und sich gar nicht jucken, ob der jetzt rot wird, weil der verknallt ist. Mhm. Weil das bedeutet, jemanden reinzulassen. Das macht er nicht. Weißt du? Er hat ja auch mit Daredevil noch nie rumgescherzt. Weißt du, er rettet ihn aus Situationen raus und beschuldigt ihn dann noch. Du hast dich in diese Situation reingebracht. Ich hol dich raus. Ich erschieße hier aber alle, die dir jetzt nahe kommen. Das ist Frank Castle, ja.
Schon.
Hier geht's ein bisschen zu weit, aber er hat trotzdem zwei schöne emotionale Sequenzen, die ich nicht missen möchte.
Krankenhaus?
Also, ja, das sowieso, das ist die Szene, weil er probiert ja Jean Grey zu erschießen, was sehr in Character ist, und er schießt auf Tom. Und alle dachten, ohne Spaß, ist es das jetzt? Ich meine, er könnte sterben. Klar, die würden ihn hier zurückbringen, zwei Filme später durch irgendeinen Bullshit. Aber stirbt er jetzt zumindest kurz. Mhm. Ja? Im Publikum war wirklich, das war eine Presseverführung. Aber wenn der bei ihm am Krankenbett sieht und sieht, es ist quasi noch ein Kind und ich habe auf dieses Kind geschossen. Und hierhin hat mich mein Weg gebracht bis dahin. Das ist eine krasse Performance von ihm. Und also ich kann es sagen, Sebastian saß neben mir, hat geheult. Ne? So. Ist halt auch eine sehr starke Szene. Dass er danach noch die Maske aufzieht und rumgelt, und noch nie hat er so häufig gesagt, das sagt er jedes Mal, wenn er was nicht hören will. Weil normalerweise würde er sagen, get the fuck out of here. Aber das kann er hier nicht sagen, deswegen sagt er, Ja.
Was waren die zwei Szenen dann?
Das war die eine, und die andere ist, wo er Zendaya und Pete Zuschlupf gewährt bei sich zu Hause und sie ganz kurz an den Schrank geht und sagt, wer ist das? Und wie er dann damit umgeht. So direkt wegschubsen, es geht dich nichts an und so weiter und so fort. Und du weißt, es ist seine Frau und sein Kind. Und da ist auch seine Miene eine ganz andere. Da ist diese verletzte Seele. Weil was Punisher so wichtig und so tragisch macht, ist nicht nur diese Wut, die er hat auf schlechte Menschen, die er erschießen will. Er füttert sich ja selbst mit diesem Schmerz. Und er hat das Gefühl, wenn er den Schmerz nicht spürt, tagtäglich, verrät er seine Frau und seine Kinder. Und das war eine starke Szene. Er ist richtig im Mindset, ich spüre sie gerade, wie sie mir genommen wurden, weißt du?
Ich finde, du hast ganz gut erklärt, warum er da so gut drin funktioniert. Also ich finde, er hat auch so was Väterliches zu Spider-Man. Und auch deswegen ist die Chemie zwischen den beiden so eine richtig schöne Buddy-Konstellation. Und ich würde gerne einen Film mit den beiden sehen. Und deswegen funktioniert es für mich überraschend gut, ohne den Charakter zu verraten. Ich glaube, das ist das Problem. Ob der mal in einem Film ein bisschen mehr, weißt du, wenn man Deadpool jetzt irgendwie in Avengers Doomsday reinschmeißen würde, was ja jetzt nicht die wildeste Idee wäre, nachdem er in der San Diego Comic-Con so prominent in Szene gesetzt wurde, Ryan Reynolds. Wenn man ihn da reinwerfen würde, ich glaube, das geht schon, er darf nur nicht mit der Kamera reden. Weil in dem Moment machst du Avengers kaputt. Was er tun kann, ist, er kann in den leeren Raum reinreden, alle gucken ihn schief an, weil er denkt, er redet in eine Kamera rein. So, das würde schon wieder funktionieren. Und so ähnlich sehe ich das hier. Ich finde, sie haben den Punisher nicht in die Kamera reden lassen, sondern halt ein bisschen an der Kamera vorbei und deswegen ist es okay. Und so funktionieren ja viele Figurenkonstellationen hier. Also auch die Szenen mit Zendaya, also die haben so eine tolle Chemie miteinander. Man müsste meinen, die sind miteinander verheiratet. Also ich kann mir
oder,
das nicht,
oder?
Ich kann mir das sonst gar nicht erklären. Aber die haben wirklich eine. Also vor allem im vierten Film. Wir haben jetzt 4 Filme lang, haben wir die zwei quatschen sehen miteinander. Und in keinem der Filme hat mich das so sehr erreicht wie in diesem. Muss ich auch mal sagen. Also.
Ja, also ich bin auch warm mit ihr geworden, muss ich sagen. Also, so im ersten Film. Ich habe auch der Meinung, war sie eine andere Figur, als das, was sie seit Far From Home ist. Weil ja. Da war sie dieses weirde, nerdige Kind, das in der Ecke war und mit dem Finger auf Pete gezeigt hat und gesagt hat, du bist blöd. Ja. Und im zweiten war sie dann auf einmal wesentlich extrovertierter und wesentlich, sie hat nicht mehr diese grauen Maus-Outfits getragen auf einmal. Und, war halt auch verliebt in ihn, aber ohne ihn zu dissen. Weil das hätten sie auch beibehalten können, dass sie so ihre Liebe äußert, indem sie ihn disst, ja. Aber sie war einfach eine andere Figur ab dem zweiten Film. So. Und ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Ich sag's ganz ehrlich, im ersten habe ich nicht mal verstanden, was die Figur sollte. Dass sie die ganze Zeit auf ihn eingeprügelt hat. Und dann war ein Satz, der so, ach so, du stehst auf ihn, deswegen bist du gemein. So ein bisschen wie im Kindergarten, die Jungs, die dir an den Haaren ziehen und so, weißt du? Aber es gibt auch diese Redensart.
Ich weiß aber nicht, was ich liebe, das neckt sich. Aber was für eine Stelle war das?
Wo?
Wer hat auf wen eingeschlagen?
Verbal nennt sie Peter, wann immer sie ihn sieht, Loser. Und erbärmlich. Und wir brauchen dich nicht. Und dann im zweiten Teil ist das alles weg, ist das alles abgelegt, also komplett. Seitdem hat sie nicht einen Snarky-Spruch in seine Richtung gekloppt, nicht in Teil 2, nicht in Teil 3 und sonst was. Also es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Figuren. Es ist so, als wenn die Autoren gesagt hätten, wir wissen nicht wirklich, wie wir darauf aufbauen sollen. Was man eigentlich auch hätte machen können. Ich glaube, es wäre sogar interessant gewesen, eine Figur zu haben, die ihre Liebe äußert, indem sie um sich schlägt. Gibt ja zig Leute, die so sind. Aber die haben sich einfach gesagt, ja, kriegen wir nicht gebacken. Let's go, lass uns in eine andere Richtung gehen. Und die beiden lieben sich eh im wahren Leben. Deswegen sollte deren Chemie nicht schwer sein, hinzukriegen.
Ja, sollte man meinen. Also, ich überlege gerade, war das nicht in Stranger... Gerade in Stranger Things war das auch so, dass wir zwei uns beschwert haben in der letzten Staffel, dass die zwei, die in Wirklichkeit miteinander verheiratet sind, weiß schon, auf dem Tisch da, die zwei, die langsam untergehen. Diese Szene war so awkward und schlimm. Und ich finde, die haben sowas von keine Chemie miteinander in der gesamten Serie. Und in Wirklichkeit sind sie verheiratet. Das finde ich schon, das finde ich schon überraschend. Also es ist nicht unbedingt gegeben. Und ich finde, die Dialoge haben ihnen auch in diesen Szenen geholfen. Also erst gerade als sie nicht sie selbst ist. Also das spielt auch Zendaya richtig gut. Also wenn sie da runterfällt und du im Gesicht den Moment ganz genau siehst, dass Jean Greys Geist aus ihr entschwindet, das ist wirklich gut gespielt. Und das ist so sehr auch ein Zitat aus Amazing Spider-Man 2, also wo mir schon wieder ein Zitat einfällt, das ist ja so sehr Amazing Spider-Man 2, dass man auch für eine Millisekunde glaubt, dass sie jetzt sterben könnte.
Ja, 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 absolut. Das ist das Ding. Ich dachte, stirbt jemand von den dreien? Oder vielleicht sterben die nicht, aber vielleicht ist jetzt diese Beziehung tot. Weißt du, worauf ich mich weißt du, was mir wirklich gefallen hat? Es gab trotzdem eine gewisse Konsequenz und dann wieder eine Konsequenzlosigkeit. Also es gab beides in dem Film. Und zwar einmal haben sie das gemacht, was sie bei Guardians 3 gemacht haben, was ich konsequent fand, weil Gamora ist gestorben in Infinity War. Sie ist gestorben. Diese Gamora, die wir sehen in Guardians 3, ist die aus 2014, ist die, die in Endgame aufgetaucht ist.
Weißt du, was und, du jetzt sagen willst? Ja.
Und sie kennt Peter nicht. Und sie, er heißt auch Peter, stimmt, er heißt ja auch Peter Quill. Und sie liebt ihn natürlich nicht. Und wenn er sein Herz ausschüttet, dann ist es für sie eher nervig, weil wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ja. Aber dass sie dann Zeit mit ihm verbringt über den Verlauf des Films. Und am Ende von Guardians 3 hast du das Gefühl, diese Gamora sieht jetzt den Typen und findet ihn auch vielleicht sogar toll und sagt, ich wette, wir hatten eine gute Zeit damals. Aber ich bin immer noch nicht das. Ja, also ich bin ein anderer Mensch. Ja, ich habe dich jetzt einfach anders kennengelernt und so weiter und so fort. Ich habe auch mal deine Bauchmuskeln gesehen. Vielleicht finde ich dich jetzt ein bisschen toller. Keine Ahnung. Aber irgendwas hat sich an ihr getan, ohne dass sie sagt, wir sind jetzt genau dort, wo wir waren. Ja, weil das wäre Inkonsequenz. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir jetzt Guardians nie wieder anrühren, entweder sehen sich die beiden nie wieder oder die rufen sich doch schon mal an und sagen, war cool damals, willst du für mal einen Kaffee trinken? Ja?
Ich habe das gedeutet als der perfekte Breakup eigentlich.
Ja, ja, kann es sein, aber beides ist drin, weil ganz zum Ende war da noch sowas wie ein paar Zugeständnisse, aber ohne, dass die Konsequenz gebrochen wurde von Gamora ist tot. Die Gamora, die gestorben ist, die gehört betrauert. Sie ist tot. Es ist eine andere Figur. Hier machen sie es ähnlich. Und zwar, sie findet ja den Brief, den er ihr mal schreiben wollte, wo drin steht, du kannst dich nicht an mich erinnern, wir waren mal zusammen und so weiter und so fort. Und sie liest es. Und sie hat zig unterschiedliche Gedanken. Zum einen, du Wichser, du hast mit meinen Gedanken gespielt. So. Also, das ist ja nicht cool. Du hast meine Gedanken manipuliert. Ganz egal, was Sache ist. Ich bin ein anderer Mensch geworden durch Zauberei, durch dich. Ja. Dann, krass, wir schienen uns echt mal nah zu sein. Und ich kann Empathie aufbauen dazu, wie verrückt das für dich gerade sein muss, aber ich kenne dich nicht. Das heißt, sagt ja auch, ich liebe dich natürlich nicht. Ich kenne dich ja nicht mal. Ja. Aber sie sieht halt auch, es geht darüber hinaus. Sie sieht, was das für ein einsamer Kerl ist und dass er nicht nur sie verloren hat. Er hat ja alles verloren, seine Freunde, alles. Und deswegen sagt sie, okay, du solltest auch Ned kennenlernen dürfen. Mal gucken, wie das so ist. Und das fand ich komisch. Klar, dass die beiden eine gute Chemie haben, ist direkt, also Ned Leeds und Peter Parker, cool. Aber dass er am Ende zu ihm hingeht und den hier macht, den Handshake, den sie haben. Mhm. Und durch Muscle Memory macht Ned Leeds ihn auch. Er erinnert sich also doch. Die gucken sich so an, so nach dem Motto, jetzt erinnern wir uns wieder. So ein bisschen wie bei Lost Season 6, wenn immer irgendwas, ja. Und ich, okay, also er erinnert sich. Das bedeutet, bei der Logik, wenn Peter Parker jetzt zu MJ geht und sie küsst, hat sie Muscle Memory und fängt an, mit ihm zu züngeln und dann weiß sie wieder, wer er ist. Weißt du so? Also genau so, das ist die Logik.
Es muss ja nicht unbedingt das muss der Auslöser sein, muss man dazu sagen.
Ja,
sie
aber
hat auch schon mal andere Menschen geküsst und es ist nichts passiert.
Aber sie müsste sich daran erinnern, wie es sich anfühlt, ihren Freund zu küssen und zack. Irgendwas ist in ihr wachgerufen, irgendeine Routine, die beiden zusammen haben. Er könnte auch zu Happy Hogan gehen und macht irgendeinen Spruch, den die beiden immer hatten, so deren Insider und zack, er weiß es. Er geht zu Dr. Strange und erwähnt irgendeine Sache, die die beiden geteilt hatten. Irgendwas über Tony vielleicht, zack, er erinnert sich. Und das mag ich nicht, weil so funktioniert dieser Zauber, das ist ja ein ziemlich beschissener Zauber von Strange. So, Also wäre das nicht
der erste beschissene Zauber von Strange.
Das finde ich komisch. Aber sie probieren halt auch, das sage ich auch immer wieder, sie probieren krampfhaft Ned Leeds in diesen Film zu behalten. Und
die haben einfach eine tolle Chemie miteinander. Ich kann es mittlerweile verstehen.
Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, ich frage mich immer noch, wieso sie ihn Ned Leeds genannt haben. Das lässt mich nicht los durch all diese Filme. Ach so, Ned Leeds ist ein sehr bekannter Spider-Man-Bad-Guy.
Ach so.
Also, es ist der Hauptgoblin. So. Und, aber allein von der Statur her und so weiter dachten alle, wieso ist das Ned Leeds? Also, ihr wollt den besten Freund wieder zum Bad-Guy machen, so ein bisschen wie James Franco in Raimis Reihe oder Dane DeHaan in Mark Webbs Reihe. Hatten aber
die nicht
wieso?
Dieser Klassenstreber, der Konkurrent von Peter Parker war, hatte der nicht auch einen berühmten Namen?
Ja, das war Flash. Aber Flash ist der Schulmobber.
Der ist der Schulmobber. Ja, stimmt. Genau. Ich überlege gerade, was du gesagt hast. Ich hab eine Sache anders interpretiert als du. Und zwar, dass sie sauer auf Peter Parker ist, nachdem sie den Brief gelesen hat. Ich habe das nicht so interpretiert, als sie ist sauer, weil er schon mal mit ihren Gedanken gespielt hat, sondern sie ist sauer, weil er nicht das getan hat, was er ihr versprochen hat, zu ihr zu gehen und ihr alles zu sagen.
Mhm.
Weil da steht ja auch ein Brief drin, dass er das tun sollte. Das haben die, so sind die zwei verblieben. Und yeah. Dieses Vertrauen hat er missbraucht. Also wer ist er, dass er bestimmt, was sie weiß und was sie nicht weiß?
Ja, ja.
Und so habe ich das gesehen. Und das verstehe ich. Das ist auch schwer wieder gut zu machen, weil das ist halt einfach ein Vertrauensmissbrauch. Aber ich bin nach dem Film froh, dass sie diese Tür ein Stück weit geöffnet haben, weil bei mir der Film selber gezeigt hat, wie gut die zwei einfach funktionieren. Und es war nach No Way Home habe ich mir eigentlich gewünscht, dass Zendaya und Jacob Batalon nicht mehr dabei sind.
Ja, yeah, ich auch. Ich fand es total komisch, als ich den Trailer gesehen haben.
Ja.
Weil ich dachte mir, ihr macht wieder einen Schritt vorwärts und zwei zurück. So, die Angst hatte ich. Aber es ist nicht gewesen. Über eine Sache sollten wir trotzdem noch reden, eine letzte, und das ist Bruce Banner.
Ja, das und über die Post-Credit-Scene, aber ja, stimmt.
Schon.
Ja, Bruce Banner. Also ich meine, es war cool, mal wieder Hulk als Hulk zu sehen. Das hat das MCU dringend gebraucht. Also wirklich. Also in der Szene sieht man doch, was ihnen eigentlich entgeht. Aber also das war noch am ehesten das. Und es kommt ja auch Black Widow vor. Und die New Avengers werden erwähnt. Und trotzdem war das am ehesten das, was auch ein bisschen zu MCU war. Also wenn er da seine Vorlesung hält, wenn er als quasi Smart Hulk für ein paar Minuten vorkommt.
Und da siehst du aber auch den CGI-Kontrast. Also dieser Smart Hulk sieht scheiße aus. Sieht fürchterlich scheiße aus. Und dann hast du den richtigen Hulk und der sieht super aus. Muss auch sagen, also Mark Ruffalo probiert es ja nicht mal mehr, in diesem Film zu spielen. So. Also früher war ich dagegen und jetzt bin ich so, du probierst es ja nicht mehr. Ich probiere auch immer, weißt du, was mich ärgert? Ich probiere der Kontinuität des MCUs zu folgen und werde bestraft in Filmen wie diesen. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, und bitte da draußen, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Weil es kann sein, dass ich mich irre und manchmal lese ich dann Kommentare, wo ich sage, okay, ich habe mich nur geirrt. Aber Bruce Banner hat seine wichtigste Charakterentwicklung offscreen erreicht in diesem Film, was mich sehr aufregt. Weil er ist einer der Core Avengers. Und es war immer das Problem, okay, es gibt the other guy und es gibt mich. Und es hat mich so verzweifelt, dass ich mir schon fast mal die Bürde weggepustet habe. Und ich habe gesehen, meine Beziehung mit Natasha kann nichts werden, weil wer weiß, was passiert und so weiter und so fort. Krass. Und dann zwischen Infinity War und Endgame. By the way, ich habe einen Weg gefunden, dass ich jetzt immer der Hulk bin, aber clever. Ist es nicht cool? Nein, das ist fucking scheiße. Ich habe nie gesehen, wie das passiert ist. Es ist zwischen zwei Filmen passiert. Das Wichtigste in deinem Leben ist zwischen zwei Filmen passiert. Das ist total scheiße. Ja? Aber dann war er das halt. Dann sehen wir ihn das nächste Mal in der Post-Credit-Scene von Shang-Chi. Aber als Mark Ruffalo, also als Bruce Banner. Und er hat irgendwas Komisches an seiner Hand. Und das hat er jetzt auch in She-Hulk gehabt. Und das sorgt dafür, dass er sich nicht in einen Hulk verwandelt. Was doch gar kein Problem mehr ist. Weil wenn er Hulk ist, ist er doch genauso wie Mark Ruffalo. Er ist doch jetzt nett und nett, egal wie er sich verwandelt. Das heißt, er braucht doch keinen Unterdrückungsmechanismus. Ich habe das nicht verstanden und ich will, dass mir das jemand erklärt. Okay? Und jetzt ist er wieder an der Uni und hat dieses Ding an. Und weißt du, was lustig ist? Ausgerechnet in der Szene, wo ich jetzt mit Lore und so weiter komme, sagt der Film Scheiß auf Lore. Weil alle ihn fragen, alle stellen ihm die Frage, die alle Zuschauer gefragt haben in den letzten, war es 10 Jahren. Also Thanos hatte einen Infinity-Stein, der Ressourcen herstellen kann. Wieso hat er die Hälfte von allem Leben kaputt gemacht, anstatt mehr Ressourcen herzustellen? Und bevor diese Frage beantwortet wird, steht einer seiner Studenten auf und sagt, Hulk Smash! Und da hast du die Antwort. So. okay, also ihr wisst, dass es damals doof war. Es war so nach dem Motto, okay, wir hatten echt kein cleveres Drehbuch geschrieben und es ist jedem da draußen aufgefallen. Und jetzt müssen wir es in den Film schreiben.
Ich sag ja, es war eh schon immer ein dummer Plan von Thanos, weil nach 40 Jahren ist die Bevölkerung an dem gleichen Stand, wo sie nach dem Snap war. Also wenn die Hälfte weg ist.
Und nicht nur das, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich habe ja jetzt diesen Rewatch gemacht und Thanos, wie er als dargestellt wurde im allerersten Avengers noch unter Whedon, das wäre gar nicht der Ökoterrorist geworden, weil da ging es um ihm noch um Lady Death. Und ich sag's bis heute, ich kontroverser Take, den Thanos, der einfach Leute auf dem Altar opfert, um dem Tod zu schmeicheln, finde ich interessanter. Finde ich shakespearisch.
Schon shakespearisch, aber auch wenig nachvollziehbar. Ich glaube, dieses Strohmann-Argument mit der Bevölkerung, dass das ihn das in Wirklichkeit antreibt, macht das ein bisschen nahbarer, auch wenn seine Lösung immer noch albern ist. Ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Der Erfolg gibt ihnen ja recht. Ich bin ja auch nicht der größte Fan von Infinity War. Ist jetzt 8 Jahre her, glaube ich. Ne? 2018 war, glaube ich, Infinity War.
Uh-huh.
Ja. Wir müssen über die Post-Credit-Scene reden. Es gibt auch nur eine Post-Credit-Scene, es gibt keine Mid-Credit-Scene. Wobei die Mid-Credit selber fand ich sehr charmant, weil es einfach nur Atmoshots von New York waren. Das fand ich so charmant und so viel cooler als die ganzen Animationen, die immer nur Avengers sein wollen.
Ich war überrascht. Gut, dass du das sagst. Ich war wirklich überrascht, wie gut es war.
Auch das hat mich übrigens an Insomniac Spider-Man erinnert. Weil in Insomniac Spider-Man wirst du in der Sidequest dafür belohnt, wenn du für den, wie heißt er mal, Daily Bugle, Fotos machst von gewissen Sehenswürdigkeiten, sondern von Momenten aus New York. Die suchen halt für einen Blog, für einen laufenden Fotos über das New Yorker Stadtleben. Und du als Peter Parker mit deiner Kamera ausgestattet, schwingst durch New York und suchst solche gewisse Hotspots. Das sind dann so Momente wie zwei Leute stehen auf jeweils zwei verschiedenen Hochhausdächern und werfen sich den Frisbee gegenseitig zu. Das ist einfach eine schöne Momentaufnahme aus ein bisschen New Yorker Lifestyle. Und davon versuchst du, du musst davon nur irgendwie ein Foto machen, dann kriegst du die Mission abgehackt. Aber das Spiel ist ja so wunderschön, dass du dir ja meistens wirklich die Mühe gibst, ein schönes Foto zu machen. Und daran erinnert mich das, diese Momentaufnahmen von New York, weil dieses Spiel, dieses Open-World-Spiel, in dem du dich ja wirklich durch ganz Manhattan schwingen kannst, das hat so eine schöne, lebendige Welt und du bist wirklich Spider-Man, die Spinne, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft.
Mhm.
Und diese Magie, die Spider-Man einfach drin ist, die fängt dieser Film natürlich schön auf, auch in diesen Momenten.
Ich glaube, ich will die jetzt auch zocken. Ich hab Bock drauf. Ich muss aber sagen, der Fight gegen den Hulk, den fand ich toll.
Der war auch voll wie das Spiel.
Ja, nein, aber da hat einfach jemand so ein bisschen den Auftrag verstanden, dass Kämpfe in einem Spider-Man-Film, die sollten eine gewisse Wucht haben. Und ein Hulk, der so hoch springen kann, dass er fast fliegen kann und sich an jedem Wolkenkratzer festhalten kann, zusammen mit Pete, der an all den hochklettern kann, ist ein cooles Konzept für einen Spider-Man-Fight. Ich finde ja, diese Spider-Man-Fights, die müssen immer so was Epochales haben, teilweise in den Lüften. Ich meine, Raimi Spider-Man 4, dem ich so hinterher heule, hätte Vulture gehabt. Und du kannst mir nicht sagen, egal wie gut Michael Keaton war, und das war er, aber wie geil wäre ein Fight zwischen Vulture und Spidey in einem Raimi-Film gewesen. Also ich kann dir jetzt schon sagen, dass allein diese Sequenzen mit Fliegen und sich dabei drehen, wären unglaublich gewesen.
Ich garantiere dir, du wirst das Insomniac-Spiel lieben. Das eröffnet als Tutorial mit einem Kampf gegen Sandman. Miles Morales und Peter Parker, aber Sandman hochhausgroß. Und es ist so wuchtig und geil inszeniert. Und es gibt natürlich auch einen ganz tollen Kampf an der Hochhauswand entlang. Das ist alles daraus. Also wirklich, die haben es ja gespielt, die sagen es ja, dass sie es gespielt haben. Man sieht's auch. Und das ist auch etwas, da kann man jetzt ins Detail gehen, wie die Kamera damit arbeitet. Die Mischung aus praktischen Momentaufnahmen, weil ich finde, man sieht ja immer, wenn Tom Holland in seinem Spider-Man-Kostüm einfach im Set steht. Es ist endlich mal wieder ein Kostüm mit Falten und allem. Es ist nicht mehr nur 3D. Also sie haben ja teilweise so gedreht in den Russo-Brüder-Filmen und haben dann digital glatt drüber rasiert. Und bei Homecoming haben sie es natürlich auch gemacht, sodass er nicht mehr echt aussieht. Das ist ja richtig scheiße. Ich finde, in dem Film sieht man eigentlich auch ganz okay noch, wann er animiert ist und wann nicht. Aber das geht dann in dieser flotten, coolen Inszenierung dann auch gut unter, so wie es bei Sam Raimi ja auch schon der Fall war. Auch da altern die Effekte nicht ganz so schlecht, wie sie altern müssten, weil es so gut inszeniert ist und so ein Tempo hat, auch mit diesem Zeitlupe umgeht. Oder so kleine Ideen, als er gegen die Hand kämpft und dann einmal kurz an der Decke entlang läuft. Einfach so ganz kurz und die Kamera dreht sich aber mit ihm. Das ist so cool. Also man kann das wirklich nicht hoch genug loben. Live-Action Spider-Man hat in der Action, finde ich, noch nie mehr Spaß gemacht als in diesem Film bei mindestens 9 Live-Action-Filmen.
Ich bleib dabei, die beste Action-Szene wird für mich immer die in Spider-Man 2 sein mit Doc Ock auf dem Zug.
Mhm. Die ist schon aber sehr
sonst
gut.
Sonst gebe ich dir recht. Aber die mit Doc Ock auf dem Zug, die ist unbesiegt, weil die fängt erst mal an auf dem Hochhaus. Dann landen wir auf dem Zug. Dann gibt's noch neue Obstacles, wie zum Beispiel, dass Leute geworfen werden und Pete sie zwischendurch retten muss. Also das ist so eine starke Sequenz, die so dynamisch ist und auch so geil gestoryboardet wurde. Das ist für mich das Nonplusultra. Aber ja, dieser Film hat ganz starke Action. Ganz starke. Aber Doc Ock-Szene,
ja. Was uns jetzt zu der Post-Credit-Scene jetzt endlich führt, die ist nämlich eine Mischung aus geckig und hat trotzdem mit Doomsday zu tun, aber ich kann sie auch nicht so richtig deuten.
Ich schon.
Also vielleicht ist es mir zu auch einfach. Also ich kann sie nicht deuten im Sinne von, ich verstehe es vielleicht nicht besser, aber sag du es mir gerne.
Okay, also im Film hat Ned Leeds eine App erfunden, die tatsächlich wieder eine Anspielung auch hat auf Amazing Spider-Man 2, weil sie hat den gleichen Klingelton, den Andrew Garfield auf seinem Telefon hatte, und zwar die alte Spider-Man-Musik, aber mit Retro-Musik. Und damit wird Spider-Man im Film hier und da mal geortet. Und die Post-Credits-Szene kommt, wir sehen einfach nur den Bildschirm dieser App und auf einmal macht es Fall wusch und man findet einen Spider-Man woanders und zwar in einem anderen Universum. Aber man sieht keinen, man sieht nur puck, 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 found und dann siehst du, das ist wie ein anderes Universum. Das heißt, es ist eine Anspielung darauf, dass wir definitiv wieder einen anderen Peter Parker bald sehen werden in einem Multiverse-Film. Oder vielleicht Miles Morales oder was weiß ich. Ich gehe davon aus, dass wir entweder Andrew oder Toby wiedersehen werden. Weil in Doomsday dreht sich ja alles um Incursions und um den Zusammenbruch von unterschiedlichen Universen. X-Men, Fantastic Four-Universum, die auch in einem anderen Universum sind als Thor und Co. Und ja.
Ich habe es mehr so gelesen, als Spider-Man landet im All. So wie du es jetzt sagst, könnte es auch ein anderer Spider-Man sein, der im All landet. Wir wissen ja aus Thunderbolts, dass die Fantastic Four mit ihrem Raumschiff auf einmal da sind. Von einer anderen Erde. Wie sagt man nochmal? Aus einem anderen Universum. Und ja, dann kommt ein zweiter Spider-Man dazu. So hätte ich es jetzt gelesen. Weil Spider-Man im All ist ja nichts Besonderes mehr. Das hatten wir schon in Infinity War. Von daher. Ja, gut, ja, lassen wir es dabei.
Ich sag, es ist Multiverse, weil alles ist Multiverse. Und Multiverse kommt jetzt auch, thank God, zu einem Abschluss in Doomsday und Secret Wars, weil ich kann es nicht mehr. Aber ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher, wo das alles enden wird mit dem Multiversum. Naja, gut. Also wir verbleiben insgesamt sehr positiv. Wie verbleiben wir diese Woche? Jetzt lass ich mich nochmal kurz spicken. Wir haben Donnerstag, habe ich mein House of the Dragon mit Sophia als Gast von der MeinMMO. Da reden wir dann über die 7. Folge. Da könnt ihr euch drauf freuen, weil in der 7. Folge passieren sehr viele Dinge. Ja, ich will nicht so viel verraten. Ich hab's schon gesehen. Sonntag, wir wissen noch gar nicht, worüber wir am Sonntag reden. Wir zwei, fällt mir gerade ein. Da steht bei mir noch TBA.
Ich habe heute eine Pressevorführung verpasst. Zu einem Film, bei dem ich jetzt nicht gerade viel Hoffnung hatte, aber ich habe sie verpasst, weil ich ja sehr angeschlagen bin. Ich hätte den neuen Eli Roth-Film geguckt, dann hätten wir zumindest schon eine Sache fürs Popcorn gehabt.
Ice Cream Man.
Ice Cream Man, ja, ja.
Oh, den will ich nicht sehen.
Trailer sieht zumindest fies aus, aber fies ist nicht alles und fies ist häufiger bei Eli Roth der Fall. Ich sag mal so, er hat mich spätestens verloren mit Thanksgiving, weil den zu verhauen, da muss man sich ja schon Mühe geben. So, ich meine, es gibt den Grindhouse-Trailer damals, der so lustig war. Und dann hast du diesen Film, der sagt, hey, wie wär's, wenn ich Scream klaue, zwischendurch eine richtige Eli Roth-Ekel-Szene drin habe und ansonsten klaue ich nur noch aus Freitag der 13., weil ich faul bin. So, es ist, wenn wir von zusammengeklauten Filmen reden, ist ganz schlimm.
Das ist zumindest der Film, über den wir nicht reden werden. Ich glaube nicht, dass wir für Potpourri nächste Woche genug zusammenkriegen. Das glaube ich nicht. Es kommt zwar Ted Lasso bald raus, aber dazu, ich habe euch ja gefragt, das Feedback sieht so aus, dass ich wahrscheinlich eine Sonderfolge mit einem Gast irgendwann mache, zum Auftakt der vierten Staffel. Das wird dich ja jetzt noch nicht tangieren, bis du endlich mal Ted Lasso nachholst. Einer hat einen Kommentar übrigens was Schönes gesagt dazu. Warte, wie war das? Ted Lasso nicht zu gucken, weil man kein Fußballfan ist, ist als würde man, und jetzt weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat, jetzt sag ich's aber, als würde man Scrubs gucken, weil man sich nicht für Medizin, als würde man nicht Scrubs gucken, wenn man sich nicht für Medizin interessiert. Das wäre jetzt meine Vervollständigung dieses Kommentars von euch. Nur mal als Anregung für dich, dass du irgendwann Ted Lasso schaust.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe Ted Lasso nie nicht geguckt, weil ich nicht an Fußball interessiert bin, dann. Muss ich sagen. Also das war nie meine Begründung. Meine Begründung war auch gar nicht, dass ich irgendwas gegen die Show habe. Meine Begründung war einfach, dass es zeitlich einfach so schwierig ist, so viel auch aufzuholen. Mhm. Ich gucke gerade Better Call Saul nach wie vielen Jahren und Battlen. Ich komme ja auch immer irgendwann dann dazu aufzuholen. So ist es ja nicht. Aber es braucht halt seine Zeit. Ich mache halt auch echt viel Content, muss ich dazu sagen.
Better Call Saul Special wurde sich aber oft gewünscht von uns
ja,
beiden.
Ja, also das können wir machen, wenn ich durch bin. Ich bin ja jetzt, ich habe jetzt die erste Folge von Season 4 geguckt, das kann ich sagen. Und ich finde, es wird halt echt von Staffel zu Staffel besser, ne?
Dolja. Und es wird also nur besser. Es wird nur besser. Ich sagte, das Finale ist besser als Breaking Bad. Also
ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Also ich finde es bisher richtig super. Richtig super. Ich mochte es ja schon ab der ersten Season. Also ich mochte es auf jeden Fall schon seit der ersten Season. Aber die erste Season hat dir nicht diese krasse Hook gegeben, die dir Breaking Bad gibt. Dieses am Ball bleiben zu müssen. Du guckst es, weil du es magst, aber bei Breaking Bad guckst du es, weil du das Gefühl hast, du brauchst es. So, ja. Und jetzt bin ich aber bei Season 3 durch. Und jetzt kommt dieses, nee, es ist mehr, als dass ich es nur mag. Ich brauch's so. Und
dann verstehst du jetzt meinen Few Good Men-Vergleich, oder? Eine Frage der Ehre.
Ja, ja, voll.
Diese Szene ist so stark, das Finale der dritten Staffel. Oh mein Gott, ist das gut.
Aber du verwechselst es, mein Schatz. Es war nicht das Finale, es war die Folge 5. Es war die von 10 Episoden.
Ach, tatsächlich, es war mitten in der Staffel. Ja, siehst du, wie lang es bei mir her ist.
Die Anhörung, wo Chuck so entlarvt wird und er diesen ekligen Trick rauszieht, dass er sagt, er hatte die ganze Zeit über eine Batterie in seiner Tasche und das hat er da austickt. Das ist in Folge 5 oder so. Das ist ja auch die einzige Episode, die keinen B-Plot hat. So, weil normalerweise gibt es ja, es gibt den A-Plot, das ist Saul Goodman. Und der B-Plot ist Mike. Manchmal wechselt es, wenn Mike gerade wichtiger ist als Sauls Plot. Aber es gibt ganz klar A-Plot, B-Plot. Diese Episode hatte nur diesen. Also die hatte nur diese Konfrontation, die sich aufgebaut hat seit den ersten paar Minuten von Season 1.
Ich mach dir jetzt schon einen Vorschlag. Wenn uns bis nächste Woche irgendwann nicht einfällt, worüber wir am Sonntag reden wollen, dann lass halt zum ersten Mal Better Call Saul. Wenigstens die ersten drei Staffeln.
Aber ich bin ja noch nicht durch. Dir werden Spoiler rausrutschen, fürchte ich.
Fürchtest du? Ja, es kann sein.
Ja, deswegen.
Wir verschwimmen deswegen. Die ersten vier Staffeln in seinem Kopf. Ja,
du, sehr viel verschwimmt. Bei mir ist ja bei Breaking Bad nicht anders. Also, ich habe das so gebinged, dass es sehr schwer ist, jetzt so eine Abgrenzung zu machen. Wann war noch mal das und das? In welcher Season, weißt du? Ich kenne den ganzen Plot, aber
ja. Wir finden ein Thema, macht uns gerne Vorschläge. Schreibt uns gerne.
Wir können auch wieder einen Klassiker raushauen.
Ja, eben.
Oder, wir könnten auch mal was pitchen.
Oder du könntest was pitchen. Pitcht uns gerne was in den Kommentaren, welchen Film oder welche Serie ihr euch wünscht, dass wir das hier besprechen oder ein Ranking machen zum Beispiel. Es ist ja so vieles möglich bis nächste Woche. Und da sehen und hören wir uns wieder. Wo wir uns auch sehen werden, mehr oder weniger oder zumindest unterschiedlich, ist auf der Gamescom. Wir werden beide auf der Gamescom sein Ende August. Ich hauptsächlich bei der GameStar-Bühne und auch bei der GameStar im Livestream und zusammen werdet ihr uns auf jeden Fall erleben können bei Experian. Das ist am Freitag. Du müsstest das ja bestimmt schon irgendwo, hast du schon irgendwo gepostet, was ich verlinken kann?
Nächste Woche wird es bekannt gegeben. Richtig, weil nach der Show ist vor der Show. Ich war jetzt komplett beschäftigt mit einer anderen Show, die haben wir gestern durchgezogen.
Ja, stimmt, die hat eine Spider-Man-Show gehabt. Die gibt's dann bei dir als VOD, aber auf dem YouTube-Channel.
Die dürfte jetzt, Stand heute, ist ja Sonntag, also dürfte sie online sein, wurde mit aufgezeichnet. Es war die aufwendigste Show, die wir bis dato hatten, aber ich fand, sie war, auf dem Papier war das ja so die Show, die ich am coolsten fand, weil es ist geil zu sehen, was bei den Zuschauern ankommt und so ein paar Sachen, die man sich gehofft hat, dass die gut funktionieren, dass die dann auch funktioniert haben und hat richtig viel Spaß, auch die Gäste waren toll. Das Team dort, also ich bin gerade nicht bezahlt, muss sagen, das Team im Berliner Experion, die sind so toll. Also die, weißt du, es war wirklich so, ich hatte eine Show eingereicht, dann kamen mir immer wieder neue Ideen. Also, ich glaube, für den Opener machen wir was anderes und so weiter und so fort. Und es war nie, ey Eve, willst du uns verarschen? Es war eher so, ey Eve, geil, tob dich aus, geil, wir gehen mit dir, so kreativ, wie du möchtest. Und ich wirklich, ja, und dann kommen die doch selber mit Ideen, sagen, wir haben uns das doch überlegt. Und ich, mega. Ich habe die auch immer gefragt, gehe ich euch so sehr auf die Nüsse? Das müsst ihr sagen. Und die so, nee, also wir mögen das, kreativ zu arbeiten. Und ich, oh, es ist toll. Deswegen nichts als Liebe für dieses Team. Die haben so gerockt. Und die arbeiten so hart und so professionell. Und also nichts als Liebe für das ganze Team da im Experian.
Euch wohl gesagt. Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, und ich bin gespannt, wie viel Liebe ich abkriege. Ich war ja jetzt vor 2 Monaten, da habe ich ja mit dir diese Star Wars Show gemacht.
Du warst in der Star Wars Show?
Ja, und die war sehr schön. Also das war ja auch in Berlin, das war diesmal auch in Berlin, das Spider-Man-Ding, ne?
Mhm, ja, genau.
Das die machen sie Experience in Köln.
Genau, und dort wird es, das kann ich ja jetzt schon bekannt geben, es wird eine Game-Show. Also es wird, weil bisher war es immer, es war eine Talkshow mit Gaming-Aspekten. Gestern gab es wesentlich mehr gamige Aspekte, also mehr als je zuvor. Und die Show bei der Gamescom wird eine reine Game-Show. Es wird Quizzes geben, es wird Disziplinen geben, Marco wird getestet. Das ist, was spannend ist, wir sind noch in den frühen Zügen, deswegen ist es die Frage jetzt, das wird sich jetzt auch noch klären, bin ich Kandidat oder bin ich der Showmaster? So, der Quizmaster.
Du?
Ja, weil dann trittst du gar nicht gegen mich an.
Du musst aber Kandidat sein. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, du bist zu sehr, also ich glaube, du bist ein Kandidat. Du bist zu ehrgeizig dafür, das geht nicht.
Ich bin sehr ehrgeizig, aber ich muss sagen, gestern habe ich auch ein paar Quizzes gemacht und konzipiert. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich meine, die Konzeptionsphase von sowas macht extrem viel Spaß, aber vom Spielen her macht es natürlich mehr Spaß, wenn man spielt.
Also gestern hat es auch richtig Spaß gemacht, einfach den Quizmaster mal zu spielen, sich zurückzunehmen und zu sagen, hier, das ist das Quiz, na, habt ihr eine Ahnung? Und es war auch ganz cool zu sehen, dass die gedacht haben, wie ich dachte, dass sie denken würden bei ein paar Fragen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mal so auf der anderen Seite zu stehen. Ich mag das sehr gerne.
Wenn du, wir können ja noch drüber reden.
Also das ist gerade internes Geplänkel, aber was ich sagen kann, ist, entweder wird es so sein, dass ich der komplette Showmaster bin, die Show über hinweg, oder dass ich ein Kandidat bin, die ganze Show über, oder wir sagen, ey, ich habe ein Quiz vorbereitet und da nimmst du teil und wer auch immer weitere Gäste sind, ich nenne noch keine Namen, und Sebastian. Und ein Part ist Sebastian der Quizmaster und da nehme ich teil. Mhm. Also das können wir auch so machen. Also dass es so ein bisschen von beiden Welten ist.
Jetzt bin ich echt langsam gespannt. Ihr könnt auch gespannt sein. Ende August ist es soweit in der Gamescom-Woche, der Gamescom-Freitag. und Näheres. Und Links dazu wird es demnächst geben, noch nicht unter dieser Podcast-Folge. Folgt dafür einfach Eve auf dem YouTube-Channel, oder auf Social Media bei Instagram. Bei mir dasselbe, weil ich werde es dann auch teilen, sobald es teilen
zu ist. Freue mich auch. Es war cool letztes Mal zusammen auf der Bühne. Es war richtig cool.
Das war eine schöne Sendung. Das hat echt Spaß gemacht.
Also unsere Star Wars-Show war so dafür, dass Leute erwartet haben, dass es ein Blutbad wird zwischen uns, war das einfach pures Entertainment, fand ich. Und es war richtig, hat auch gezeigt, dass wir trotz allem eigentlich alle sehr doll Star Wars lieben. So ganz egal, wie wir zu einzelnen Projekten stehen, aber es ist Teil von unserem Nerddom, es ist Teil von unserer Erziehung quasi schon fast. Also ich glaube, wenn wir da mal richtig gehässig sind, dann liegt es daran, dass wir enttäuscht sind, aber nicht, dass wir, weil wir mehr erwarten, so ein bisschen wie ich erwarte mehr von meinen Kindern. So. Und ja, deswegen fand ich eine sehr, ich bin eh gerne mit dir auf der Bühne. Ich finde, das ist doch mal eine andere Dynamik als über Webcam.
Ja, wir sind halt leider räumlich getrennt, aber ich finde auch, dass wir zwei eine wunderschöne Dynamik haben. Und wenn ihr die live erleben wollt, kommt auf der Gamescom vorbei.
Und du hast eine geile Dynamik mit Sebastian.
Hab ich?
Ich finde, du hast, ich finde, das ist so underrated. Das ist so eine der Dynamiken, die man ganz wenig in dem Space sieht. Aber ich finde, ihr habt eine richtig schöne Chemie, ihr beiden.
Ja, das sind diese Momente auf der Couch und deiner Show, wenn wir uns kurz angucken und dann innerlich denken, wir haben diesen Blick, dann diesen, ach, Eve.
Ja, yeah. Oder es ist generell eine coole Dreierdynamik, weil ich habe das Gefühl, Sebastian ist häufig so in der Mitte und dann tendierst du in die eine Richtung und ich in die andere und dann ist das so eine coole Balance. Er ist derjenige, der dann so ein bisschen zwischen uns beiden Wilden manchmal herumbalanciert und ich finde, das ist ziemlich cool.
Das stimmt, ich werde ihm trotzdem nie verzeihen, dass er sich gegen Andor entschieden hat bei dieser Star Wars Show. Aber das ist ein anderes Thema, holt das auch gerne bei Eve auf dem Kanal nach. So, wir sehen uns und übrigens, wenn ihr Merch braucht für die Gamescom, weil ihr ja nicht nackig rumlaufen wollt und ein cooles T-Shirt, wir haben was für euch verlinkt. Dann sehen wir nämlich auch von Weitem, dass ihr Zuhörer oder Zuschauer von uns seid, gell? Ein bisschen Werbung noch reinzubringen. So, jetzt brauchen wir langsam ein richtiges Schlusswort. Hast du eine Idee für ein richtiges Schlusswort?
Puh, weißt du was? With great power comes great responsibility.